Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der Supershow. Heute gibt's unfassbar viel zu bereden, ihr ahnt es schon und deswegen wollen wir auch keine Zeit verlieren.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Schön, dass ihr da seid, Leute. Und ihr seht es schon hier hinter mir auf unserem Bildschirm. Wir haben eine fantastische Gästin heute. Mara Pfeiffer ist da. Hallo Mara, freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch. Hab mir extra für euch eine Hose angezogen.
Hey. Nice, hättest du nicht machen müssen. Wir sehen dich sowieso noch hier ungefähr bis da. So, wir haben auch nie Hosen an. Dann lässt sich einfach besser sprechen, so wie zu Hause. Lass mich dich ganz kurz vorstellen für all die Leute, die dich noch nicht so gut kennen. Du bist neben zahlreichen Auftritten im Doppelpass, du hast ungefähr 10-mal mehr Auftritte im Doppelpass als die anderen drei hier, mit denen du heute hier sprichst. Aber du bist auch große Expertin für den FSV Mainz 05. Das freut mich sehr, denn Mainz ist natürlich eine Mannschaft, über die wir viel reden müssen eigentlich und viel zu wenig aktuell tun, denn sie spielen eine fantastische Rückrunde und haben sich da aus eigenem Schopfer aus dem Abstiegssumpf gezogen. Da können wir später noch mal drüber sprechen. Aber du bist auch Sportjournalist und vor allem bist du auch Buchautorin. Also du kannst ganz schön viel.
Ja, doch, geht so. Ich habe auch vom Herrn Escher gelernt, ich habe es gerade schon gesagt und habe das hinter mir mal alles schön drapiert. Genau.
Ja, sehr gut. Das,
den gleichen Trick macht Wolfgang M. Schmidt auch immer, aber dem glaube ich auch kein Wort.
Ja, wir werden sehen. Wir kennen uns aus mit
Liebe Regie, könnt ihr die Mara noch ein bisschen lauter machen? Weil es ist sehr leise hier im Studio.
Ich kann auch ein bisschen lauter reden.
Nee, wenn das, muss die, das ist okay, aber die Regie muss das pegeln. Das ist hier so leise.
Ja, bin ich auch. Ja, jedenfalls freuen wir uns sehr, dass du heute da bist und wir quatschen natürlich nicht nur über Mainz, sondern über den Fußball im Allgemeinen und für alle Zuschauer unter euch, die jetzt in völliger Schockstarre ob der Ereignisse der letzten Stunden hier hoffen, bei Bundesliga eine sehr fachmännische Einordnung der Geschehnisse rund um die Super League und die Champions League Reform zu bekommen. Das gibt es auch allerdings nicht jetzt hier in der Live-Sendung, sondern das Ganze machen wir im Anschluss an die Sendung. Wir werden dann hier eine Special-Sendung aufnehmen und das ausführlich behandeln. Und das Ganze wird aber nicht live sein, sondern das wird dann, sobald es möglich ist, als VOD auf YouTube hochgeladen. Also wir machen das wirklich ratzfatz. Also das klammern wir hier so ein bisschen aus. Das machen wir aber heute natürlich auch noch. So, jetzt bleiben wir erstmal in der Bundesliga. Tobi, du hast noch gar nichts gesagt. Sag mal was.
Hallo. Guten Tag, wie geht's euch?
Soll ich ehrlich antworten? Ich habe mir heute den Nacken verlegen und ich kann mich ehrlich gesagt kaum bewegen. Deswegen werde ich mich immer so komisch ganz körperlich umdrehen müssen, weil es ist richtig schmerzhaft.
Du musst ja auch nicht dich bewegen, sondern überlegen.
Überlegen war auch Bayern München gegen VfL Wolfsburg. aber das ist fast schon ein Randgeschehen, denn eigentlich ging es ja vielmehr um den Rücktritt von Hansi Flick. Der ist nicht überraschend, weil wir bei Bundesliga.
Das vorausgesagt.
Das haben wir vorausgesagt. Mara, du weißt das natürlich, dass wir das vorausgesagt haben, weil die sportjournalistische Welt immer auf unser Format blickt und sich dann die Prognosen hier rauszieht, oder?
Ich habe dem Tobi schon gesagt, ich blicke nicht auf euer Format, aber ich höre es.
Ach, ernsthaft? Jetzt habe ich ehrlich gesagt nicht mehr
gerechnet. Aber ist auch besser, ehrlich gesagt.
Doch, tatsächlich. Ja. Ich bin nicht so super affin, mich für einen Computer setzen und mir dann da auch noch Sachen anschauen die ganze Zeit. Alles, was sich hören lässt und vor allen Dingen trotz eurer hohen Redegeschwindigkeit auf 1,5-fache Geschwindigkeit drehen, kommt mir deutlich gelegener. Und irgendwann habe ich dann auch mal mitbekommen, dass es euch als Podcast gibt. Und seitdem allerdings habt ihr meine Hoffnung in der zweiten Liga unnötig angefeuert, dass es jetzt für den HSV ein gemütliches Auslauf wird, weil bis auf den Tobi alle irgendwie so super euphorisch waren. Und sieht ja nicht so gut. Jetzt haben die am Wochenende auch nicht gespielt.
Sind wir gespannt. War nur ich habe mir nur ein zartes Pflänzchen Hoffnung in den emotionalen Garten gesetzt.
Ja.
Und die ist auch sofort eingegangen, die Pflanze. Also das ist, und dadurch, dass ich mir diese Hoffnung gestattet habe, ist jetzt noch alles viel schlimmer als zuvor.
Weil ja, eben genau. Das hat mir eure Sendung beschert, dass jetzt alles noch viel schlimmer ist als zuvor mit dem HSV.
Ich wusste gar nicht, dass du auch dass du es mit dem HSV hältst auch.
Mein Mann.
Aber du hältst es mit deinem Mann und dadurch.
Bande.
Ja.
Wie das so ist, ja.
Ah, Mensch, ja, aber dann lass uns doch gar nicht über Mainz reden. Dann
machen wir jetzt
eine HSV-Sondersendung. Wie bitte?
Das könnte auch ein Entscheidungsgrund sein.
diese Entscheidung könnte ein Entscheidungsgrund sein. Ja, ja nein, natürlich nicht. Ja, sehr schön, denn dann lade ich dich dann noch mal zum Festmahl ein, wenn der Aufstieg ein drittes Mal vergeigt worden ist. Und dann können wir noch mal unsere Wunden gemeinsam lecken. Da habe ich schon einige Kandidaten, die ich dann einlade. Bis es soweit ist, lass uns doch mal jetzt wirklich über die Bayern sprechen. Zweiteilig. Das eine ist natürlich ist das, was rund um Hansi Flick passiert ist, und das andere ist das, was auf dem Platz passiert ist. Lass uns mal mit Hansi Flick anfangen. Also er hat jetzt in einem Interview dann bestätigt, dass er aus seinem Vertrag heraus möchte. Also das, was im Prinzip schon alle so ein bisschen geahnt haben. Trotz der Dementi aus der Bayern-Führungsriege ist es jetzt also doch so weit gekommen. Er hat jetzt die Gründe so ein bisschen offen gelassen, aber Hasan Salihamidžić scheint eine Rolle gespielt zu haben, der Konflikt mit ihm und vielleicht auch der Druck oder was auch immer intern. Jedenfalls will er raus.
Ja, vielleicht kommt ihm das ja auch ganz gelegen jetzt mit Sascha, wollte ich schon sagen.
Sascha.
Mit Salihamidžić, weil ich weiß nicht, ob er diese Entscheidung auch so getroffen hätte, wenn da jetzt nicht so eine kleine Bundestrainerstelle demnächst frei werden würde. Also ich glaube schon, dass das auch nicht unwichtig ist in der Gesamtbeurteilung dieser Situation. Gelegenheit macht Diebe und er klaut sozusagen.
Ja.
Was klaut er?
Ja, das ist eine gute Frage.
Stefan Kuntz, den Nationaltrainerjob.
So könnte man das sagen. Aber und, weißt du was?
Ja.
Vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Vielleicht müsste man ja noch viel tiefer graben im Spekulationssumpf. Und vielleicht ist auch durch die Verfügbarkeit von Hansi Flick der Rücktritt Jogi Löws erst beschleunigt worden. Vielleicht ist es ja auch so rum.
Vielleicht wechselt Adi Hütter nach Gladbach, weil Hansi Flick neuer Vorstandsvorsitzender von Eintracht Frankfurt wird. Das schon mal überlegt.
Vielleicht gehört und Hansi Flick Eintracht Frankfurt, er hat sie einfach heimlich gekauft mit seinem Bayern-Gehalt. Das war sein
Hansi Plan. Hansi Flick ist tatsächlich Eintracht-Fan, hat eine Dauerkarte.
Hast du rumgeschickt, ja.
Zufall?
Die Frage ist, warum braucht er eine Familiendauerkarte und wird nicht eingeladen vom Verein? Weil einige Leute an diesem Tisch werden ja eingeladen.
Was? Die spannende Frage, Leute, ist doch, warum macht Hansi Flick, warum will Hansi Flick den Vertrag als Bayern-Trainer auflösen? Das gab es ja auch noch nicht, dass ein Trainer von Bayern München gesagt hat, ich möchte nicht mehr Trainer von Bayern München sein.
Doch, Trapattoni.
Ha! Ja, gut, okay, aber es gab schon länger nicht mehr, sagen wir es so, wie es ist. Und und er hat es ja auch vor allen Dingen auf eigene Faust verkündet, also noch bevor überhaupt dem Verein das
verkündet. Richtig geiler Move.
Hat er halt gesagt, ich möchte das gerne verkünden.
Das ist einfach nur Hammer, der Typ, oder?
Vor allen Dingen dann noch mit der Hintergrundinfo, dass die bei Sky so meinten, ja, wir können jetzt leider auch gerade sonst von Bayern niemand fragen, die sind alle schon auf dem Weg zum Flughafen.
Ja, aber wie gut ist das denn, ey? Das ist einfach nur ein Power-Move.
Ich fand's total nachvollziehbar, irgendwie nach allem, was passiert ist. Ich meine, es gab ja schon dieses echt sehr denkwürdige Gespräch oder Interview oder diesen Monolog vielmehr von ihm unter der Woche nach dem Champions-League-Spiel und auch schon so das Gefühl hatte, er redet irgendwie sich so alles runter, was sich aufgestaut hat und wo ihn dann Lothar Matthäus quasi noch verabschiedet hat vor laufender Kamera und sich alle im Studio bei ihm bedankt haben für seine tolle Arbeit bei den Bayern und irgendwie danach, was ja dann wirklich, also fand ich nur noch eine Frage der Zeit, verkündet wird. Also das war schon, das wirkte schon sehr offensichtlich und schon sehr, als wäre er am Ende seiner Gedankenspiele angekommen und so war es ja dann auch.
Ja, tatsächlich. Und du sagst es ja auch richtig, das ist wahrscheinlich echt ein offenes Geheimnis gewesen. Also wenn man auch mal so die Kollegen verfolgt hat, die auch über Fußball berichten, ich habe gehört, es gibt tatsächlich mehrere Shows über Fußball mittlerweile. In Deutschland ist es der völlige Wahnsinn. Auch seine Interviews, wir haben in der Vergangenheit oft drüber gesprochen. Ja, also das wissen ja auch, also die Bayern-Oberen werden das auch gewusst haben. Dann lass uns das Thema mal kurz vielleicht dann auch in etwas breiterer Form zu einem Ende bringen. Also Hansi Flick wird vermutlich Nationaltrainer, glaubt ihr das auch? Ist da noch Zweifel?
Nicht wirklich.
Naja.
Alles andere gibt keinen Sinn.
Aber wäre das die große Reform? Könnte man ja auch sagen. Wäre das nicht more of the same in der deutschen Nationalmannschaft?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also Hansi Flick hat bei Bayern München ein Selbstbewusstsein, eine Akzeptanz, glaube ich auch, ein Renommee sich erarbeitet. Der kann ganz anders auftreten. Er war zuvor Co-Trainer von Jogi Löw. Ich glaube schon, dass er viele eigene Ideen hatte.
Ja, die Kompetenz und so will ich gar nicht in Frage stellen, aber so die ganz große Reform um Bierhoff und so weiter wäre es halt so. Nicht. Es wäre wieder einer aus diesem Kreis, der da auch schon mal drinne war, wo man weiß, wie die Connections und so sind. Also es wäre sicherlich die bevorzugte Wahl von Bierhoff, nehme ich jetzt mal an. Aber es wäre halt nicht irgendwie jetzt die radikale Neuausrichtung, sondern es wäre halt so ein bisschen, weiß ich nicht, ähnlich.
Ja, das stimmt, aber es war eine erfolgreiche Zeit mit ihm. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch, wie gesagt, mit diesem neuen Selbstbewusstsein auch viele neue Ideen mit reinbringt in den DFB, dass man ihm auch zuhören wird. Und die Frage ist, wo sind denn die Punkte, die man eigentlich ändern muss? Sind es eher sportliche Dinge? Da muss man sagen, okay, wie groß ist der Pool an Talenten, den Deutschland zurzeit zur Verfügung hat? Ist es die Jugendarbeit, die reformiert wird? Da wird schon dran gearbeitet. Ich glaube, da sind die sich auch sehr bewusst, dass Deutschland da derzeit hinterherhinkt. Das sagt ja nicht nur Stefan Kunz, der quasi als Chef des Nachwuchs Sektors die U21 trainiert. Das wissen, glaube ich, alle. Also ich weiß gar nicht, wo die große Reform überhaupt dann ansetzen sollte. Ich glaube, das ist die richtige Wahl für die Nationalmannschaft. Tatsächlich.
Ja. Und man kann sagen, dass so ein Power, also dieser Power-Move, den er jetzt bei den Bayern gemacht hat, vielleicht ihm das auch hilft beim Standing in der Nationalmannschaft. Also, wie Tobi gerade gesagt hat, gab es lange nicht, dass ein Trainer einfach mal sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Bayern und das auch vorne nicht abspricht. Das gibt ihm auf jeden Fall deutliches Profil. Wäre jetzt was anderes, als wenn er jetzt da als bei Bayern gescheitert da anfangen würde. So ist es schon irgendwie, finde ich, man nimmt ihn dann anders wahr. Mhm. Er wechselt dann gleich in ein sehr mächtiges Amt, wo er lustigerweise wieder mit den Bayern auch auf geschäftlicher Ebene logischerweise zu tun hat, weil ein Großteil der deutschen Nationalmannschaft erfahrungsgemäß von den Bayern kommt. Aber das könnte schon auch mit einem Hintergedanken sein.
Ich weiß, ich würde noch einen Schritt weitergehen auch. In eine andere Richtung. Und zwar glaube ich, dass Jogi Löw in dem Moment, wo er Thomas Müller die Tür geöffnet hat, schon wusste, dass es wahrscheinlich Hansi Flick wird, weil Hansi Flick würde natürlich Thomas Müller zurückholen. Ist ja völlig klar. So wie der unter Hansi Flick spielt, natürlich holt er Thomas Müller zurück. Und dann wäre Jogi Löw der Depp gewesen, weil dann kommt Hansi Flick, holt Müller zurück und spielt vielleicht eine gute Rolle mit dem. Natürlich sagt Jogi Löw dann, nö, warte mal, da bin ich lieber derjenige, der über seinen Schatten springt und Thomas Müller zurückholt. Ja. Aber es ist rein spekulativ.
Ich glaube, die größere Geschichte ist ja von Bayern aus. Also wirklich die Geschichte, dass die Bayern ihren Trainer verlieren, dass die Bayern halt da ganz offensichtlich und jetzt für jeden zu sehen, eine riesige Streitpunkt haben, was die Ausrichtung des Vereins angeht und auch was die Personalien angeht, dass jetzt Hasan Salihamidžić jetzt eben nicht gestärkt aus diesem Machtkampf rausgeht, sondern im Gegenteil sehr stark geschwächt, weil jetzt ziemlich offen und deutlich wurde, dass es da ja offensichtlich eine klaffende Lücke gibt zwischen dem, was Flick wollte und dem, was Salihamidžić wollte. Also das ist schon mal super spannend, wie sich jetzt die Bayern, ich will nicht sagen selbst zerlegen, wie die Bayern in dieser höchst erfolgreichen Ära ihres Vereins verpassen, Ruhe reinzubringen auf den verschiedenen Ebenen.
Ja, bin ich bei dir. Wollen wir nochmal zum Sportlichen zurückkommen? Das war ja ein schönes Spielchen eigentlich. Also die Bayern sind sehr gut gestartet. Was man denen lassen muss, die haben eine Mentalität, ja, trotz dieses bitteren Aus gegen Paris, geben die einfach 100% gegen Wolfsburg. Und das ist so eine Sache, man kann über finanzielle Ungleichheit viel sprechen, aber bei aller Qualität, die man sich zusammenkauft, musst du auch eine mentale Stärke irgendwie haben, das auf den Platz zu bringen, diese Qualität, und das haben die Bayern. Und das ist etwas, was die vielen Mannschaften voraus haben, dass sie einfach immer da sind und nicht nachlassen und sich keine Schwächephasen so wirklich gönnen. Und das hat man jetzt auch wieder gegen Wolfsburg gesehen, in der Situation, wo man eigentlich denkt, so, boah, fast schon Meister, aus dem Pokal raus, aus der Champions League raus, da könnte jetzt auch irgendwie mal so eine Müdigkeit oder irgendwas kommen. Nö, die haben ein richtig gutes Spiel gemacht, die Bayern. Das muss man denen auch mal
zugestehen. Ja, aber das ist ja auch einfach eine Qualität, die genauso wie Spieler, die eine Schussgenauigkeit, Schussstärke, Passgenauigkeit oder was weiß ich, Athletik haben, finde ich, ist Mentalität auch ein Attribut, das zu einem Top-Spieler dazugehört. Und die Bayern haben die besten Spieler. Und deshalb haben sie nicht nur die besten Spieler aus technischer Sicht, sondern auch aus mentaler Sicht. Und ich glaube, unter diesem Gesichtspunkt werden auch die Spieler bei den Bayern logischerweise auch ausgesucht. Und wenn ich jetzt so Spieler sehe wie Musiala, der da wirklich in jungen Jahren schon mittlerweile Verantwortung übernimmt, da wächst schon wieder so einer ran, der diese Mentalität auch mitbringt. Und ja, wie du sagst, die Bayern bringen letztendlich das, was viele andere Top-Vereine eben nicht bringen und auch auf einer konstanten Basis, können Niederlagen abschütteln, jetzt so ein Champions League aus, musst du auch erstmal verdauen als Bayern München. Aber Wolfsburg hat es ihnen teilweise ein bisschen zu leicht gemacht bei den Gegentoren, finde ich.
Ja, Castells wahrscheinlich auch, ne?
Ja, also das zum Castells ein Fehler, dann Schlager, der da irgendwie nicht richtig gedeckt hat. Also so stabil wie Wolfsburg in den vergangenen Wochen jetzt defensiv auch war, waren sie jetzt gegen die Bayern nicht. Davor, also jetzt auch die zweite Niederlage für Wolfsburg. Ja. Aber Bayern haben es natürlich auch gut gemacht.
Ja, ich glaube, dass die Bayern sogar also eher noch garstiger waren, dadurch, dass sie halt eben unter der Woche dann tatsächlich rausgeflogen sind aus der Champions League, wobei sie das ja eigentlich halt im Hinspiel verloren haben.
Ja.
Aber man hat das gemerkt, es gab diese eine Szene, wo Müller, und ich bin jetzt echt also nicht der größte Müller-Fan oder die größte Müller-Anhängerin, aber wie der da den Ball verloren hat und das zum Gegentor geführt hat und danach, der war so richtig stänkig, hast du gemerkt, und dann hat er eben auch ein Tor eingeleitet, vorbereitet und man hat richtig gemerkt, dass die einen Hals haben, fand ich. Und ja, das haben sie echt gut umgesetzt. Also nach dem Spiel direkt unter der Woche, fand ich, hat man schon auch so ein, war fast so ein bisschen wie so eine Leere, und dann natürlich hat das ja die ganze Zeit sie auch begleitet, dass sie ständig die Fragen gestellt bekommen haben nach ihrem Trainer, das war jetzt ja natürlich auch wieder so, aber ich fand, man hat das gegen Wolfsburg echt gemerkt, und Wolfsburg umgekehrt, ich meine, die hatten letzte Woche schon die Geschichte mit den vielen Gegentoren, und jetzt Castells, fand ich, war sogar zweimal, dass der eher unglücklich aussah. Die haben da hinten so ein bisschen ihre Stabilität eingebüßt.
Zumindest
in der Lanze das so, ja. Wolfsburg brechen. Ich möchte eine Lanze vor Wolfsburg brechen, weil du ja gegen die Bayern, wenn du es gegen die Bayern schaffst, einen Saisonrekord an Drucksituationen, das ist so eine moderne Metrik, wie oft ein Verteidiger Druck ausübt auf den ballführenden Spieler, und da haben die Wolfsburger einen Rekord aufgestellt und das gegen die Bayern. Das zeigt schon, dass die gar nicht so schlecht drin waren. Die hatten ja auch ihre Chancen, ihre Möglichkeiten. Aber hinten dann, na klar, wenn Castells dann nicht einen Hammertag erwischt gegen die Bayern, dann siehst du eher blöd aus. Und die Bayern hatten ja auch noch diese gewisse Wut aus dieser Pariser Niederlage im Bauch, die sie dann auch ausgelassen haben an Wolfsburg ein Stück weit. Aber ich fand schon, ja, defensiv ein bisschen nicht so gut wie sonst, aber gegen Bayern 2-3 ist schon ein, ist auch noch ein gutes Ergebnis aus Wolfsburger Sicht.
Ja, offensiv fand ich es auch tatsächlich nicht schlecht von Wolfsburg. Also die hatten ja durchaus auch sogar noch die Chance auf den Ausgleich. Also, aber defensiv merkt man halt, dass es nicht ganz so gut zusammengeht wie bisher in der Saison in den letzten beiden Spielen.
Ja. Ja, aber ich denke, Meisterschaft brauchen wir uns jetzt, obwohl 7 Punkte.
Ja. Naja, die Bayern müssen 3 der ausbleibenden 5 Spiele verlieren und Leipzig muss alles gewinnen.
Ja.
Wird, glaube ich, nicht mehr allzu eng.
Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Also die so ein paar Entscheidungen, Bayern wird Meister, Schalke steigt ab. Ich glaube, die beiden würde ich sicher mal unterschreiben. Also das lassen die sich
nicht. Lehnst du dich aber aus dem Fenster, Nils? Also so viel
ich
sag, Mut.
Ja, ich meine, ich bin jemand, ich lasse mich sehr ungern zu Prognosen und Spekulationen hinreißen. Deswegen, erst wenn die Dinge faktisch entschieden sind,
sprichst du sie aus.
Sprich sie aus. Seriös ist diese Sendung und ihr Moderator. Okay, also lass uns das mal eben, für die Bayern ist das klar, aber vielleicht für die Wolfsburger auch so ein bisschen tabellarisch einordnen, weil die sind ja tatsächlich so ein bisschen aus der Erfolgsspur jetzt gekommen zuletzt, sind aber dennoch eben auch aufgrund der Frankfurter Niederlage, zu der wir später noch kommen, auf Platz 3 verblieben mit 1 Punkt Vorsprung auf eben jene Frankfurter. Also der Champions-League-Kurs ist unverändert, auch wenn man jetzt vielleicht die Dortmunder ein bisschen mehr im Rückspiegel sieht als vorher, aber das sollte dennoch das Saisonziel bleiben für Wolfsburg, ist ja, ja klar.
Wir haben da auch ein schweres Restprogramm. Sie spielen noch im direkten Duell gegen Dortmund und noch gegen Leipzig. Das sind auf jeden Fall zwei harte Duelle. Gut, du kannst überlegen, ob am vorletzten Spieltag das für Leipzig mehr oder weniger schon egal ist, ob da noch Leipzig volle Kanne gibt. Könnte man so anführen, aber trotzdem zwei schwere Spiele. Und am letzten Spieltag würde ich auch nicht unterschätzen gegen Mainz, wo es vielleicht bei Mainz um Abstieg geht. Ne? Also das würde ich teilweise vielleicht sogar als noch schwerere Aufgabe dann ansehen als das Leipzig-Spiel, wo es vielleicht, wie gesagt, um nichts mehr geht für Leipzig. Und dann hast du jetzt noch Stuttgart am Mittwoch. Sorry, ist eine englische Woche. Stuttgart am Mittwoch, Dortmund und dann Union. Also auch Wolfsburg, also wir reden ja gleich über die Eintracht, da kann ich schon sagen, mir geht der Kackstift auf jeden Fall. Aber an Wolfsburg-Stelle würde mir auch ein bisschen gehen. Weil Dortmund verfolgt nicht nur die Eintracht, Dortmund verfolgt auch Wolfsburg. Und wie es so ist, wenn du vom Hund verfolgt wirst.
Ich wurde noch nicht so oft von einem Hund verfolgt.
Aber pass auf, wenn du in der Gruppe bist, ja, die wird vom Hund verfolgt.
Ja.
Du musst nicht der Schnellste sein, du darfst nur nicht der Langsamste sein.
Ja.
Und so ist es auch in diesem Rennen um die Champions-League-Plätze.
Um echt sein, musst du einfach irgendjemanden anders ein Bein stellen.
Ja gut, du kannst auch einfach den Hund erschießen, so hätte ich es gemacht damals, aber es hat halt nicht jeder eine Knarre.
Ja eben, deswegen Bein stellen.
Dem Hund?
Einer dann, es ist doch eh völlig egal.
Ach, du meinst dem anderen Kind?
Ja, natürlich.
Das, so, das ist mir noch nicht in den Sinn gekommen. Sowas.
Ja, du musst nicht der Schnellste sein und auch nicht der zweitlangsamste.
Kannst einfach der Asozialste sein.
Du musst einfach der Asozialste sein.
Das kann auch sein, ja.
Ja. Für wen nehmen wir diese Überleitung jetzt? Ich finde, Mara, such dir mal jemanden aus, für den die Überleitung jetzt funktionieren würde. Wer ist der Asozialste in der Bundesliga?
Vorsicht.
Vorsicht. Das möchte ich nicht.
Das hab ich mir gedacht. War auch nicht sehr charmant.
Aber wenn es jetzt darum geht, wer wem also ein Bein stellt, beziehungsweise wer vom gestellten Bein profitiert, dann wäre das ja sicherlich Dortmund. Also, weil die sind in dieser Tabellenregion eindeutig Gewinner des Spieltages. Das können wir ja, glaube ich, festhalten.
Hast du sehr charmant gerettet, meine freche Anfrage. Und dann lass uns das doch machen. Reden wir doch mal über die Dortmunder. Die haben sich nämlich zurückgemeldet mit einem souveränen 4:1 gegen Bremen, was zu Beginn etwas gefährdet schien, da Bremen in Form von Rashica mit 1:0 in Führung ging. Da hat man vielleicht schon gedacht, so wow, ey, was ist bei Dortmund los? Aber
ich vor allen Dingen.
Du hast es auch gedacht.
Ich hab gedacht, was ist bei Bremen los? Weil das ist ja der nächste Gegner von Mainz unter der Woche. Und nachdem die erstmal losgelegt und das Tor geschossen haben, Rashica finde ich sowieso ein interessanter Spieler, habe ich mir kurz Sorgen gemacht, aber es hat sich im Verlauf des Spiels dann gelegt.
Was gut für dich ist, weil ich kenne das aus eigener Erfahrung, jeder Verein, der noch mit einem im Abstiegskampf ist, insbesondere wenn man noch gegen die selber spielen muss, das ja, ist einfach schön, wenn jemand dann verliert.
Ja.
Ja,
ja, dann lass
genießen.
Das glaube ich dir, ja. Also hast du es mehr deshalb genossen und weniger, weil du Sympathien für Dortmund hast?
Also ich habe keine Sympathien und keine Antipathien für Dortmund, die sind mir relativ wurscht, aber ich fand auf jeden Fall, dass es ein nettes Spielchen war, also trotzdem es ja jetzt im Ergebnis irgendwie relativ deutlich aussieht und man schon, also ich habe mich bei Bremen so ein bisschen gefragt, da hat so gar nichts funktioniert, also weder hinten zumachen noch vorne halt die Tore machen. Ich meine, Bremen ist ja im Prinzip seit ewigen Zeiten bekannt dafür, dass sie die Tür hinten nicht so gut zukriegen, aber normalerweise schießen sie dann halt wenigstens das ein oder andere Tor. Und so sah es ja am Anfang des Spiels auch erstmal aus. Aber ich fand, das war echt ein Spiel, wo man halt schon auch gesehen hat, dass das an der einen oder anderen Stelle dann durch die individuelle Klasse von Dortmund ganz einfach, ja, also dann, das war dann fast ein bisschen zu leicht, wie sie es gedreht haben. War dann schon recht früh, ja, sehr deutlich. Mhm. Auch im Spiel.
Wobei man fast sagen.
Gar nicht so viel machen.
Wobei man fast sagen muss, dass Bremen ja diese Saison im Vergleich mit der letzten Saison hinten doch stabiler wirkt noch. Ne? Also ich glaube, dass es wahrscheinlich der Mannschaftsteil ist, den sie da am ehesten verbessert haben. Wer da natürlich sehr fehlt, ist Toprak. Ne? Also wenn immer Toprak fehlt, fehlt auch der Defensive eine Menge.
Ja, aber was ich bei Bremen nicht so ganz verstehe, vielleicht könnt ihr es mir ja erklären, was ist da irgendwie das Konzept der letzten Jahre? Also, weil man hört immer, dass Kohfeldt sofort, wenn irgendwo ein Trainer abgängig ist, gehandelt wird und dass das ja alles ein tolles und riesiges Projekt ist da, aber so richtig erschließt sich es mir nicht, also weil so die Mega-Entwicklung konnte ich da jetzt nicht ausmachen.
Das ist jetzt ganz dünnes Eis, also da möchte das Eisen fasse ich nicht an. Ich meine, Nico ist nicht da, aber daran würde ich mich nicht rantun. Da hast du jetzt wirklich, also das.
Dann gebe ich doch die Frage weiter an Tobi, der ja auch für die Deichstube schreibt oder schrieb.
Ja. Doch, ich schreibe immer noch für die Deichstube. Danke, dass du mich feuern willst.
Ich will dich nur für mich alleine. Das ist alles.
Nach der letzten Saison hat man. Mit der letzten Saison hat man die Erfahrung gemacht, dass man Hurra-Fußball und offensiven Fußball nicht unbedingt spielen kann mit diesem Kader. Und deswegen ist Kohfeldt jetzt einmal eine 180-Grad-Wende gemacht und ist jetzt komplett auf Pragmatismus. Hat man jetzt auch gegen Dortmund gesehen. Die haben sich hinten reingestellt und dann irgendwie gehofft, dass sie den Ball hinter die Abwehr zu Rashica bekommen. Das hat genau einmal funktioniert in der ersten Halbzeit. Aber sie haben hinten nicht gut genug verteidigt, um das durchzuziehen. Und momentan ist das halt bei Werder alles nur irgendwie über diese Saison überleben und dann gucken, wie man im Sommer, wie es weitergeht. Weil fußballerisch ist da null Weiterentwicklung drin. Sie verteidigen manchmal ganz gut, in einigen Spielen ganz gut. Also wenn der Gegner im Ballbesitzspiel nichts drauf hat oder keine individuelle Klasse wie der BVB, dann funktioniert das. Aber das ist, die machen zu viele Fehler und nach vorne geht momentan wirklich gar nichts.
Ja, Möwald mit einem rabenschwarzen Tag, wenn man einen rauspicken will, hat mehr oder weniger zwei Tore verschuldet. Aber generell, ja, das, was Tobi sagt, ist, oder ich auch, was Mara sagt, was ich halt auch nicht so ganz verstehe, ist, früher stand zumindest Bremen für irgendwie was, aber mittlerweile ist es hinten wackelig und vorne keine Durchschlagskraft. Und wenn man überlegt, die wollten ja Rashica, wollten sie ja, glaube ich, noch abgeben. Das ist ja so der Einzige, der da irgendwie sowas wie Gefahr versprüht in diesem Kader. Also sind noch vier, ja. Punkte von der Relegation.
Na, der hat zwei Saisontore, ne? Das ein letzte Woche.
Ja, war lang verletzt, glaube ich auch.
Und, ne? Ja, aber der ist eigentlich, ja. Das finde ich fast so ein bisschen sinnbildlich, so, weil der galt ja lange als das Tafelsilber Bremens sozusagen und ist dann ja auch mit verschiedenen Vereinen, mit Leipzig und dann mit Leverkusen in Verbindung gebracht worden. Und der Wechsel hat nicht geklappt und er hat es geschafft, jetzt in dieser Saison seinen Marktwert erheblich zu reduzieren, was für die finanziell angeschlagenen Bremer natürlich auch ein bisschen verheerend ist, denn die brauchen eigentlich das Geld eines Rashica-Transfers und der hilft ihnen jetzt weder finanziell noch sportlich groß. Das ist der Status quo, das ist eigentlich doppelt bitter.
Ja? Man muss Kofeld zugutehalten, dass die Entwicklung der Mannschaft nicht nur seine Schuld ist, also der Kader ist einfach ungleich, das liegt an den finanziellen Gegebenheiten. Dadurch, dass man Klaassen vor der Saison verkaufen musste, dass man Rashica nicht verkaufen konnte. Dadurch, dass Füllkrug, der ja eigentlich die Tore schießen soll, schon wieder drei Viertel der Saison verpasst. Und du hast halt noch mit Toprak hinten drin einen Spieler, der extrem verletzungsanfällig ist, aber der, wenn er da ist, zeigt, wie wichtig er sein kann. Also da hast du hinten und vorne passt es dann nicht so richtig und du hast viele Spieler im Kader, die eigentlich eher gehobenes Zweitliganiveau als Bundesliganiveau sind.
Ja, ich meine, ich kann auch gut verstehen, wenn jetzt Leute, die näher an Bremen dran sind, bei so einer, in Anführungszeichen, Analyse oder bei so einem Blick von außen sich denken, was soll denn der Quark jetzt? Das kann ich dir alles sehr ausführlich erzählen. Also mir geht es häufig so, wenn Leute halt auf Mainz schauen und sagen, was passiert denn dort oder was passiert denn da nicht? Und man merkt, sie beschäftigen sich jetzt halt nicht besonders intensiv damit. Aber ich finde es bei Bremen echt einfach erstaunlich, also weil das ist ja schon auch ein Verein mit einer großen und breiten Basis und ein Verein, den ich eigentlich auch immer als sympathisch wahrnehme und der ja eigentlich, ja, wie ihr gesagt habt, halt auch mal sportlich stärker für was stand, fand ich. Und ich habe den Eindruck, dass sie in den letzten Jahren das eigentlich versucht haben, wieder irgendwo hinzuentwickeln. Aber also es ist nicht so, dass es von außen erkennbar ist, dass das funktioniert hat, muss man so sagen.
Also auf diese lange Perspektive geblickt, gebe ich dir völlig recht. Also Bremen hat sich von der Champions-League-Mannschaft zurückentwickelt zu einer Mannschaft, die eigentlich jedes Jahr gegen den Abstieg kämpft. Und da müsste man, glaube ich, dann wahrscheinlich auch echt ein bisschen weiter ausholen und mal, da bräuchte man irgendjemanden, der sich gut mit Werder Bremen auskennt in der Sendung. Schade, dass wir niemanden kennen, der da mal eine Analyse macht. Ja,
aber also wenn ich kurz mal einen Versuch starten darf, dann wäre es zumindest, dass du kannst sowas ja eigentlich nur schaffen, indem du, sag ich mal, es schaffst, auf dem Transfermarkt mal, einen Diamanten zu finden. Eigentlich so jemand wie Rashica oder so. Ja, also dass du irgendwelche günstigen Spieler kaufst, die dann eine gute Entwicklung machen und die dann viel Geld verkaufen kannst und das Geld wieder in den Kader stecken kannst. Das muss ja der Weg sein. Und da finde ich, hat Bremen unter Baumann meiner Meinung nach nicht so abgeliefert wie andere Vereine. Also wenn ich mal so einen Blick nach Stuttgart werfe oder auch nach Frankfurt oder auch ich will jetzt nicht mit Wolfsburg vergleichen, die haben einfach mehr Geld oder so, aber es gibt vielleicht auch noch andere Beispiele innerhalb der Bundesliga, wo du mit wenig Geld mehr rausgeholt hast als Bremen vielleicht mit ein bisschen mehr Geld. Das wäre so mein Ansatz als Außenstehender, aber
ja, natürlich auch so. Also viel geht über die Transfers. Du bist natürlich, wenn du so wie Bremen in der Geldtabelle stetig durchgereicht wirst nach unten, weil potentere Vereine hochkommen, wie jetzt Leipzig oder Hoffenheim, aber auch andere einen besseren Job machen, wie zum Beispiel die von dir aufgezählten Clubs, dann wird der Druck natürlich auch immer größer. Du kannst dir weniger Fehlschläge leisten. Du musst eventuell auch mal mehr ins Risiko gehen. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann hast du ein großes Problem. Aber ich bin auch bei dir. Es fehlen die Transfers, wo du denkst, okay, das ist wirklich ein richtig guter Transfer gewesen. Der bringt Bremen sportlich und im zweiten Schritt auch finanziell voran. Man könnte Freiburg noch heranziehen, die
zum Beispiel,
ja, jetzt auch nicht immer diese super Transfers haben, aber die einfach ein sehr homogenes Konstrukt geschaffen haben und sich immer wieder sicher und souverän in der Bundesliga halten. Die sind alle an Bremen vorbeigezogen. Und jetzt sind sie nun mal in einer Situation, wo, ja, sie finanziell und sportlich Schwierigkeiten haben, die Liga zu halten. Und man sieht es ja dann wirklich, und das ist ja auch ein Zeichen von Schwäche, wenn einzelne Personen fehlen und dass die Mannschaft massiv schwächt, dann zeigt das ja, dass da die Qualität in der Breite nicht genügend vorhanden ist. Und wir haben es schon gesagt, Füllkrug und Toprak, wenn die fehlen, das merkst du der Mannschaft einfach derb an. Ja.
Wollen wir mal gucken, wie es gegen Mainz ist. Ich würde euch an dieser Stelle aber gerne abwürgen, weil wir haben noch mit Hütter, mit Hertha, mit Mainz noch massive Themen auf der Liste.
Macht doch keinen Sinn, über Bremen zu reden, wenn Nico nicht da ist. Wir reden jetzt zum ersten Mal mehr über Bremen, als wenn Nico da ist. Das ist völliger Quatsch.
Wobei, es macht auch keinen Sinn, über Bremen zu reden, wenn Nico da ist.
Da stimme ich Tobi zu.
Ja. Dann lass uns doch mal wirklich weitergehen. Bin ich voll bei dir, Tobi. Und dann machen wir mit Frankfurt weiter. Dann ist die Reise nach Mainz nämlich auch nicht so weit. Das ist insofern ganz interessant, weil es da ja neben Hansi Flick auch noch ein weiteres Trainerbeben gab. Adi Hütter hat, wie er das auch immer ganz klar kommuniziert hat, Eintracht Frankfurt für einen wesentlich besseren Verein verlassen. Wechsel zur kommenden Saison zu Borussia Mönchengladbach mit Nachfolger von Marco Rose. Etienne Gardet ist im Fußball-Blues.
Ja, also ich meine, wir haben ja das Thema auch schon hier viel besprochen. Was mich halt gestört hat an dieser ganzen Sache, ich habe ja auch gesagt, dass Adi Hütter nach 3 Jahren geht, er hat eine Ausstiegsklausel, vollkommen in Ordnung, wir kriegen viel Geld dafür, das ist überhaupt nicht das Thema. Das ist auch nicht mein Punkt, dass Adi Hütter den Verein verlässt. Ob er dann zu Gladbach geht oder nicht, das ist halt seine Sache, muss ich ja auch gar nicht verstehen. Dass das vor dem Gladbach-Spiel so rauskommt, finde ich eine Schweinerei. Das sage ich ganz ehrlich, das finde ich, das ist das, was ich sowohl Adi Hütter als auch Max Eberl ankreide, dass das rausgekommen ist.
Ja, du weißt ja gar nicht, ob das von denen überhaupt lanciert worden ist.
Weiß man nicht, nö. Kann ich nicht beweisen, glaube ich aber. So. Wer so, also wo irgendwo, ne?
Na, also ich glaube nicht nur, weil jemand davon profitiert, dass er automatisch derjenige ist, der das gemacht hat.
Ja, keine Ahnung, aber ich glaube schon. Also ich kann es nicht beweisen, aber da bin ich nicht naiv genug anzunehmen, dass das nicht irgendwo von Seiten, ob es jetzt Max Eberl war oder sein Sekretär, weiß ich nicht. Aber es gibt zumindest einen Verein, der davon wesentlich profitiert hat und einer nicht. Und das ist erstmal ein Fakt. So, wer es letztendlich gespreadet hat oder geleakt hat, ist mir eigentlich dann auch relativ wurscht. Adi Hütter hat dafür gesorgt, dass es überhaupt zu diesem Zeitpunkt geleakt werden kann. Und dann ist es rausgekommen. Und jetzt kann man natürlich streiten, inwiefern das Einfluss auf sowas hat oder nicht. Als jemand, der nun sehr viele Eintracht-Spiele guckt, bin ich der Meinung, dass das zumindest, allein weil es einfach ständig ein Thema ist, und weil du ständig danach gefragt wirst, dass du es gar nicht ignorieren kannst. Auch wenn ich die Spielerinterviews nach dem Spiel sehe, denke ich schon, dass da eine Enttäuschung festzustellen war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist wieder jetzt, Tobi wird es gleich alles anders sehen, weil er kein Herz hat, aber als ein leidenschaftlicher Fußballfan muss ich sagen, und auch als jemand, der selber lange Vereinssport gemacht hat und macht, wenn du was erreichst und du bist eine eingeschworene Truppe und dann mehr oder weniger die Leute, die den Verein führen, das Weite suchen, und ich kann es nicht anders sagen, weil der eine sagt, ich gehe sogar in die zweite Liga, der andere sagt, ich gehe zu Gladbach, ach, internationaler Wettbewerb ist mir nicht so wichtig, weil das Stadion ist ja auch schön. Das ist etwas, ich sag mal, ob es mich demotiviert, weiß ich nicht, aber es hilft nicht, mich zu motivieren. So viel kann ich schon mal sagen. Dann kommt noch dieses Treffen, das hat die Eintracht sich komplett zuzuschreiben mit Ralf Rangnick, was völlig bescheuert war. Eine Einzelaktion von Philipp Holzer, der sich dann mit Rangnick noch mal trifft, nur um dem dann abzusagen, der in seiner Eitelkeit irgendwelche News leakt, die gar nicht stimmen. Und dann machst du, vor so einem wichtigen Spiel hast du 10.000 Themen. Und das fuckt mich als Fan einfach ab, weil es wirkt, als ob die Eintracht von innen sich auflöst. Eine erfolgreiche Mannschaft, ein Verein, der die Saison seines Lebens spielt. Und es fühlt sich an wie kurz vorm Abstieg. So fühlt es sich einfach an. Und das mag sein, dass sich das nur für mich als Fan so anfühlt, aber vielleicht fühlt es sich auch für den einen oder anderen Spieler so an. Vielleicht nur zu einem Prozent. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass jetzt im nächsten Spiel die Eintracht, die Medien schon komplett vom Schicksalsspiel reden. Adi Hütter ist bei allen unten durch, bei Pressevertretern, bei Fans. Also wenn der kann froh sein, dass keine Fans im Stadion sind. Gibt dann auch noch nach dem Spiel im ZDF ein Interview, wo er sagt, das Gladbach-Stadion ist genauso schön wie das Eintracht-Stadion, nur andere Farben. wo man, das ist einfach dann, das ist einfach nicht, das ist einfach nicht smart, tut mir leid, das ist auch nicht sensibel und da, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn die Mannschaft, und man weiß, die Eintracht ist ein emotionaler Verein, musst du wissen, wenn du da so lange bist. Und jetzt hast du gegen Augsburg quasi ein Entscheidungsspiel, weil wenn du das verlierst, ist Dortmund auf einen Punkt dran. Und hast jetzt einen Druck. Und das ist eigentlich insgesamt eine unbefriedigende Situation. Zum Spiel selbst, dann schließe ich ab, kann man nur sagen, Gladbach war super stark, muss man auch wirklich so sagen. Und ich stimme auch Adi Hütter zu. Der hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, also man, wenn man nicht mehr gegen Gladbach verlieren darf, wo sind wir dann? Ja, du kannst gegen Gladbach verlieren. Die Art und Weise, wie die Eintracht sich in dem Spiel präsentiert hat, fand ich komisch. Sag ich ganz ehrlich, da waren, die haben davor eine Leidenschaft gegen Wolfsburg, eine Leidenschaft gegen die Bayern an den Tag gelegt, die an dem Tag klar nicht zu erkennen war. Sie waren immer zu langsam. Es hat die Frische, die ganze Reaktionsschnelligkeit im Kopf. Das war wieder so ein klassisches Spiel, wo sie gar nicht reingekommen sind. Jetzt kann man sagen, gut, das hatten sie gegen Bremen auch. Da waren es aber andere Punkte. Bei Bremen war es eher so, dass Bremen so eklig gespielt hat, dass sie der Eintracht den Spaß am Spiel genommen haben. Das war hier bei Gladbach nicht. Gladbach war eigentlich von der Art und Weise, wie sie spielen, genau ein Gegner, wie die Eintracht das eigentlich mag. Und dann hast du natürlich auch dumme, leichte Tore gekriegt. Das, der Kopfball von Ginter zum 1-0 schilf 20 Meter um den herum, steht einfach niemand. Dann Torwartfehler von Trapp, der die letzten Wochen überragend gehalten hat. Und
der will dir da nicht reingrätschen. Ja. Nur kurz zu diesem Ginter-Tor. Das hatten sie ja 2 Minuten vorher 1-1 dieselbe Ecke. Und das hat ja schon da beinahe geklappt. Und spätestens da musst du ja merken, vielleicht sollte man einen Spieler noch an 5er extra stellen.
Ja. Und dann gab es auch noch das dritte Tor war, glaube ich, auch wieder eine Ecke. War zwar ein bisschen glücklich, weil einmal an die Latte und dann wieder. Aber die Eintracht ist mega anfällig schon die ganze Saison bei Ecken. Kann man sich schon mal merken, wenn man nächste Saison gegen Gladbach spielt. Und ja, und dann ist die Partie verloren gegangen. So habe ich da, so sehe ich die Situation. Sorry, aber.
Nein, das ist okay. Aber
wenn ich kurz was dazu sagen darf.
Ja, gerne. Du darfst auch lang was dazu sagen.
Sag bitte lang was, ja.
Also ich kann die Emotionalität total nachvollziehen und gerade auch, was du gesagt hast, mit dem, man spielt die Saison des Lebens und plötzlich verschwinden irgendwie alle. Ich frage mich das bei Frankfurt tatsächlich von außen betrachtet auch. Es erinnert mich ein bisschen, auch wenn jetzt natürlich die Umstände, was also den Trainerabgang angeht, überhaupt nicht vergleichbar sind, aber als Mainz 05 damals in die Europa League kam und dann am letzten Spieltag eben öffentlich wurde, dass Thomas Tuchel weggeht und dann im Anschluss auch noch Julian Baumgartlinger als Kapitän und Loris Karius eben aus dem Tor irgendwie weggegangen sind, wo man so dachte, die hätten gemeinsam den Verein irgendwie nach Europa führen können und das war irgendwie so gar nicht nachvollziehbar, also dass das wehtut, kann ich komplett nachvollziehen. Ich habe mich, was das Spiel angeht, aber.
Darf ich ja ganz kurz eine Sache sagen? Tuchel ist zu Borussia Dortmund gewechselt von Mainz.
Nein. Hey? Der hat erstmal ein Jahr nichts gemacht.
Okay, aber. Ja, genau. Gut, aber.
Also, das ist tatsächlich nochmal
ein Unterschied. Es war trotzdem ein Upgrade.
Und er wollte damals, glaube ich, zu Schalke und hat auch noch mit dem HSV verhandelt.
Also. Ja, wobei, also er hatte in der Saison immer schon mal, aber das führt jetzt nochmal ganz woanders hin, er hatte in der Saison immer schon mal gesagt, er möchte eigentlich nach der Saison aufhören, aber Christian Heidel war, glaube ich, sich relativ sicher, dass wenn sie das am Ende packen mit Europa und so, dass er dann Bock hat, doch eben weiterzumachen und Tuchel war dann aber konsequent und hat dann sein Sabbatical gemacht. Also sie haben dann schon gesagt, es geht nicht, dass er von Mainz direkt irgendwo anders hin wechselt. Aber deswegen meine ich also dieses, dass man da davor sitzt und das nicht irgendwie nachvollziehen kann, das kann ich wiederum total nachvollziehen. Ich habe mich aber, was die Psychologie des Spiels angeht, gefragt, ob es vielleicht sogar eher umgekehrt ist. Also, weil Eintracht Frankfurt hat diese Unruhe ja in den letzten, sagen wir mal, 2-3 Wochen sicherlich auch schon gespürt, weil diese Frage halt eben nicht weggegangen ist, weil es immer wieder zum Thema gemacht wurde. Und vielleicht war es einfach so, dass in diesem Spiel Gladbach der totale emotionale Gewinner war, weil die jetzt nämlich wieder wissen, wie es weitergeht. Also das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ja, also ist das so eine Trainergeneration, die da aus diesem Konstrukt irgendwie jetzt in die Bundesliga blubbert? Also siehe Hütter oder auch Glasner und so weiter, die, was ja im Endeffekt mannschaftlich schon ein bisschen passiert ist in den letzten Jahren in der Bundesliga, da noch weiter was versauen. Also, weil ich fand dieses Interview, was du angesprochen hast, nach dem Spiel, diese totale Beliebigkeit, es ändert sich halt einfach nur der Verein. Ich meine, das war mal irgendwie das, worum es ging, ja. Und jetzt ist halt plötzlich so, haben wir irgendwie ein hübsches Stadion und keine Ahnung, grüßt mich der Greenkeeper freundlich, jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber das, also, das ist, finde ich, irgendwie, da foreshadowed so eine Entwicklung, wo man sich irgendwie schon denkt, hoffentlich, also wird das nicht die neue Realität, ja, dass also völlig ums egal ist. Also Fans sind sowieso schon nicht mehr im Stadion. Wer weiß, wie lange das irgendwie noch dauert. Und Verein ist dann auch schon egal. Dann geht es halt irgendwann nur noch um den Paycheck. Und also das kann ja nun wirklich überhaupt niemand wollen, zumindest nicht von den Leuten, die den Fußball mal zu dem gemacht haben, was er ist, nämlich die, die ihn sich angucken jedes Wochenende.
Mhm. Aber ich hatte da eingreift, da hat er die letzte Woche auch schon gesagt, ich kann die Trainer da andererseits auch in einer gewissen Weise verstehen. Man muss es jetzt nicht ganz so emotionslos machen, wie Adi Hütter es gemacht hat. Aber am Anfang der Saison saßen wir hier und haben ernsthaft über die Frage diskutiert, muss Eintracht Frankfurt Adi Hütter entlassen? So. Und die Trainer sind die Ersten, die entlassen werden, bei 99% aller Vereine. Und wenn es wie Kohfeldt nicht werden, dann wird sofort diskutiert, warum wird der Trainer nicht entlassen? So. Also die haben sich die Vereine schon auch angezüchtet, dass die Trainer im Zweifelsfall sagen, so, bevor ich in einem halben Jahr hier mit einem schlechten Kader dastehe und entlassen werde, ziehe ich weiter und schlage meine Zelte woanders auf.
Das mit den Ausstiegsklauseln und so, das würde ich auch noch nicht mal kritisieren. Also weil das jemand, der in vielen Vereinen einfach das schwächste Glied ist, sich dann jetzt ab einem gewissen Zeitpunkt halt auch mal selber absichern will, das finde ich wieder total nachvollziehbar. Aber dieses dann echt so krass zu vermitteln, das ist einfach total egal ist, also vielleicht nimmt man dann dieses Interview oder nehme ich in dem Fall dieses Interview zu wichtig, aber also das fand ich wirklich, das hat mich, und ich habe ja nun keine emotionale Verbindung zu Frankfurt, aber also da wäre ich, wenn mir Frankfurt irgendwie nahe stünde, hätte ich ja wahrscheinlich einen Fernseher angezündet, das fand ich richtig schlimm.
Ja, aber es ist ja auch, ich denke mal, also ich weiß es letztendlich nicht 100%, schade, dass Gunasch jetzt nicht da ist, aber ich weiß nicht, ob das auch so spurlos als Spieler an mir vorbeigehen würde. Ob die wirklich alle nur noch sagen, ja, so ist das Geschäft, ist mir doch scheißegal. Aber wenn mein Trainer, der jetzt irgendwie die letzten 3 Jahre jeden Tag mit mir zusammengearbeitet hat, irgendwie, ja, wie du es gerade sagst, Macher, so sagst, naja, ist ein anderes Stadion, Hauptsache die Farbe ist anders. Also das ist ja auch etwas, was du in einer gewissen Weise vorlebst. Und dann kann natürlich auch, also dann würde es mich nicht wundern, wenn ein Spieler der Eintracht, ich will jetzt nicht alles an Adi Hütter aufhängen, aber wenn der sagt, naja, ich habe hier meinen Job getan und dann gehe ich auch meine Wege. Ein anderer Weg wäre ja, nur mal in meiner romantischen Welt zu sagen, ich stelle mir so einen Huddle vor, so Phil Jackson-mäßig, damals bei den Bulls, der sagt, ey, das haben wir uns erarbeitet, Jungs, und nächste Saison wir zusammen in der Champions League. Du, André Silva, du, Philipp Kostic, ihr bleibt nächstes Jahr noch hier, ich bleib nämlich auch noch hier und wir holen und wir machen hier vor vollem Eintracht-Publikum. Erinnert euch, wie es in der Euroleague war, und das geben wir uns noch mal in der Champions League, das nehmen wir alle noch mit, dann können wir immer noch unseren Check einsammeln. So kannst du ja auch reden. Die sind alle reich genug, um mal ein bisschen Leidenschaft walten zu lassen.
Ja, aber das ist halt.
Und das passiert nicht.
Das ist halt.
Das passiert
hast,
nicht.
Nein, du guck mal, du hast deine Perspektive. Und das ist die Perspektive eines Fans. Die habe ich ja auch. So. Und man sieht automatisch oder man glaubt automatisch, unsere Realität, unsere Herangehensweise an Dinge ist irgendwie identisch mit der Realität dieser Leute. Aber das ist ja nun mal nicht so. Das sind Leute, für die das vielleicht, ich glaube, jeder Mensch ist erstmal verschieden und auch jeder Trainer ist verschieden. Und es gibt halt einfach Leute, die sehr emotional sind und sehr verbunden sind. Ich würde mal einem Jürgen Klopp unterstellen, dass er sehr selektiv ist, zu welchem Verein er geht, ob das zu ihm passt, ob er sich damit identifizieren kann. Dem nehme ich das auch ab, dass er sich wirklich identifiziert dann mit diesem Verein. Und dann gibt es aber sicherlich andere Trainertypen, die auch andere Menschentypen sind. Ja. Für die ist das ein Job. Und da muss man mal ehrlich sagen, es gibt viele Menschen da draußen, die natürlich finanziell vermutlich in jetzt unter anderen Maßstäben, aber die auch sagen, okay, das ist mein Beruf. Wenn ich nicht performe, werde ich eiskalt rausgeschmissen. Glasner stand vor dem Aus bei Wolfsburg nach dieser Geschichte da mit Schmadtke und was da war. Hütter war stark in der Kritik, auch bei den Fans und so weiter. Du hast es ja selbst immer wieder gesagt. Da kann man ja auch nicht von einem Trainer verlangen, dass er so lange sich zu 1000% emotional an so einen Verein bindet, bis er rausgeschmissen wird. So gerade in der heutigen Zeit, wo er auch im Internet und so ständig im Sperrfeuer ausgesetzt ist, wenn es mal nicht so läuft. Und dann gibt's halt so Typen wie Hütter, der offensichtlich ein sehr rationaler Typ ist, der damit auch nicht hinterm Baum hält, dass es für ihn ein Job ist und dass er sagt, pass auf, ich habe einen Karriereplan, ich liefere ab und damit erleiste ich mir die Berechtigung, den nächsthöheren Schritt zu gehen, bei einem besseren Verein zu spielen.
Absolut.
Und was, das ist die eine Sache. Was ich da explizit ausklammer, ist, wenn du so etwas so sagst, wenn du jetzt wie auf diesem Interview so quasi diese Beliebigkeit so rausstellst, weil dann stößt du natürlich allen anderen, bei denen das nicht so
ist, derbe vor den Kopf. Wenn es so ist, und ganz kurz, da möchte ich was sagen, vollkommen ordentlich, dann können wir aber alle Fußballromantik beiseite schieben und sagen, okay, das ist nur noch ein Wirtschaftsbetrieb, dann brauchen wir aber auch nicht kritisch über die Super League reden, weil das ist dann für mich der darf ich trotzdem ausreden? Das ist dann der nächste Schritt, wo du sagst, das ist auch nur noch Business. Da scheißen wir auch auf die Fans, da scheißen wir auf Leidenschaft, da scheißen wir auf Fußballromantik, da nehmen wir einfach nur noch das, was erfolgreich ist. Wir nehmen die erfolgreichsten Spieler, die erfolgreichsten Trainer, die erfolgreichsten was weiß ich und machen nur noch alles dahin. Das ist dann natürlich das Extrem von dem ersten Schritt, der aber in diese Richtung geht. Und ich finde, man kann nicht alles entschuldigen damit, dass Trainer gefeuert werden bei Erfolglosigkeit. Weil, also, gerade im Fall von Adi Hütter, ein bisschen Kritik muss man ja auch mal abkönnen als Trainer.
Naja, aber, also, ja, aber guck mal. Ja, okay.
Darf ich mal kurz da was zu sagen? Ja.
Mach du.
Weil wir tun manchmal gerne so, als ob diese aktuelle Spielergeneration und diese aktuelle Trainergeneration vom Himmel gefallen sind, dass die alle so leidenschaftslos sind, dass die da sitzen und halt das quasi über sich ergehen lassen und da ganz professionell sind. Aber die werden ja quasi von klein an auf erzogen, dass sie sich in einem knallharten Wettbewerb durchsetzen müssen gegen andere Spieler, gegen andere Trainer, dass sie jederzeit in jedem Jahrgang, in jeder Mannschaft jederzeit ausgesiebt werden können. Dass halt ein Spieler ein Leben lang bei einem Verein bleiben kann und auch da eine Liebe aufbauen kann, das ist ja die Ausnahmesituation. Das liegt in der Größteil der Fälle liegt das ja nicht am Spieler, da liegt das ja an einem Verein, der einen Spieler loswerden will oder an einem Trainer, der einen Spieler loswerden will. Und ich glaube, deswegen bauen sich diese Spieler auch so ein Fell auf, allein um mit dieser Situation klarkommen, allein um die nötige Distanz zu haben. Wenn du in dieser Saison da spielst, in der nächsten da und übernächsten da und dann noch einen Berater hast und dann sollst du noch da einen Werbevertrag machen, dann geht das, glaube ich, sehr viel einfacher, wenn du dir eine nötige Distanz dazu aufbaust und dann eben nicht mit Herz dabei bist. Dass das viel kaputt macht für Fans und dass es auch für uns viel kaputt macht, da will ich dir gar nicht widersprechen, Etienne. Ich versuche nur halt zu erklären, dass das nicht vom Himmel fällt, sondern dass auch was mit dieser Kommerzialisierung, auch mit diesen Jugendinternaten zu tun hat.
Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, zu dem, was du gesagt hast. Ich bin ja selber Fan und wenn das jetzt beim HSV, wenn da endlich mal, stellt euch, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, stellt euch mal vor, der HSV hätte mal einen Trainer, der so gut ist, dass andere Vereine den haben wollen. Das ist ja zum Beispiel in meiner Realität einfach völlig unvorstellbar. Aber vielleicht passiert das ja irgendwann mal.
Dieter Hecking?
Dann wäre ich natürlich auch mega pissed. Ja? Deswegen verstehe ich das, aber was ich meine ist, dass den Trainern so negativ auszulegen, damit habe ich ein Problem, weil eben das Umfeld auch kein anderes ist. Und da muss man dann zum Beispiel, wenn das die Identität von Eintracht Frankfurt ist, sagen, okay, dann holen wir halt einen Trainer, der vielleicht nicht die Qualität hat, aber der sich so mit diesem Verein identifiziert, dass er nicht abhaut. Es gibt diese Trainer. Du hast einen Paul Dardai, der ist, nachdem er bei Hertha aufgehört hatte, in seinem ersten Stint als Profitrainer, hat er gesagt, ich möchte hier bleiben und lieber im Nachwuchs arbeiten, als bei einem anderen Verein zu arbeiten. Und jetzt ist er wieder Cheftrainer. Das ist Identifikation. Ähnliche Geschichten gibt's ja vielleicht mit Thomas Schaaf bei Werder Bremen oder so. Und da muss man eben als Eintracht Frankfurt, wenn man so etwas will, sagen, okay, dann suchen wir uns jemanden, der vielleicht eine tiefe Verwurzelung mit dem Verein hat, der vielleicht noch nicht die Qualität als Trainer nachgewiesen hat. Und dem gebe ich mal eine Chance. Und dann ganz kurz, lass mich sauber zu Ende reden. Ja. Und dann musst du als Fan eben auch sagen, wenn mir das so wichtig ist, wenn mir diese Verbundenheit wichtiger ist als der sportliche Erfolg, dann muss ich diesen Trainer aus dem eigenen Stall auch mal machen lassen und meine Fresse halten, wenn es nicht läuft. Weil was halt nicht geht, ist, dass du jemanden holst, der einen klaren Karriereplan hat, wo jeder weiß, wie der arbeitet und wo der sich sieht in 3 Jahren. Und wenn der dann Erfolg hat, quasi sauer zu sein, wenn er geht, und wenn er nicht super viel Erfolg hat, ihn auch noch öffentlich zu kritisieren und in Frage zu stellen, das ist dann ja auch eine Einbahnstraßen-Identifikation, die dann gefordert wird, weil dann muss man auch vom Fan fordern, dass der sich mit dem Trainer identifiziert und sagt, wenn es mal nicht so läuft, nee, das ist aber unser Mann. Das ist, finde ich, keine Einbahnstraße.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das Ding ist aber, du kannst, also es gibt ja nicht nur 1-0-0, es gibt ja nur schwarz und weiß. Und ich bin ja nicht so naiv zu denken, dass ein Trainer zur Eintracht kommt und für immer bei der Eintracht bleibt. Und ich habe ja auch schon gesagt, das ist auch vollkommen in Ordnung, der hat 3 Jahre gute Arbeit geleistet. Aber es gibt sowas, ja, Klopp ist eigentlich ein gutes Beispiel. als der seinen Abschied zu Liverpool gegeben hat und die letzte Saison katastrophal war da bei Dortmund, da habe ich gespürt bei dem, der will hier nicht gehen und den Verein in Trümmern lassen oder so. Das ist sein Verein. Und deshalb lieben ihn auch noch alle. Und deshalb sind jetzt heute alle BVB-Fans auch plötzlich Liverpool-Fans. Einfach nur wegen Jürgen Klopp. So, das ist sicherlich dann auch vielleicht ein Extrem, ja. Aber zwischen kompletter Distanz und Emotionslosigkeit und komplette mir egal, ich habe hier 3 Jahre Zeitarbeit gemacht und bin schon während der Saison mehr oder weniger komplett emotional gelöst von meinem Verein und irgendwie einer gewissen Identifikation mit dem Verein, mit dem du gerade auch so viel erlebt hast wie Adi Hütter, weiß ich nicht, ob das zu viel verlangt ist. Das ist, meiner Meinung nach, ist das einfach ein Makel, dem ich Adi Hütter ausstelle. Den habe ich ihm übrigens schon immer ausgestellt. Erinnert euch, als ich gesagt habe, wie belanglos seine Pressekonferenzen sind, dass da nichts rüberkommt und so weiter. Dass das ein Mann vom Fach ist, gar keine Frage. Aber für alle Gladbacher, die jetzt lachen, wir sprechen uns in 2 Jahren wieder, ja, wenn er euch in die Champions League geführt hat oder in 3 Jahren. Das wird genauso ja, wieder die zurückkommen.
Mit Marco Rose, ja, exakt
so. Aber das wird genau so wieder passieren. Und dann, da werden die genauso sagen, ein Trainer, der sich mit dem Verein identifiziert, der wirklich eine Leidenschaft für diesen Verein hat, das nehme ich sogar Niko Kovac mehr ab als dem Adi Hütter. Und das ist vielleicht okay und so ist das Business. Und das ist, und wie gesagt, ich kann es ja eh nicht ändern, aber wenn mich jemand nach meiner Meinung als Fan dieses Vereins fragt, sage ich dir, finde ich scheiße, macht mich traurig und genau, enttäuscht mich.
Und das ist auch absolut verständlich und auch völlig in Ordnung und das spreche ich dir auch null ab. Und wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, und das mal als Schlusswort zu dieser Diskussion, es sei denn, Mara, du möchtest auch noch was dazu sagen, dann mach das bitte gerne.
Tobi will schon seit 5 Minuten was sagen.
Tobi hat einen Buzzer, der muss erstmal buzzern.
Nee, ich glaube, ich alles geklärt.
Nee, sag ruhig. Komm, ich bin immer,
ich wollte dir nur beipflichten. Und das ist, tut ja auch den Verein gut, wenn sie den Trainern festhalten. Wenn sie halt Trainer haben, die halt verwurzelt sind, wie der SC Freiburg. Die Trainer, die ja gar nicht woanders hinwollen, weil sie da einfach zu Hause sind. Nicht nur Trainer, sondern auch übergeordnetes Personal.
Hast du mir gerade beigepflichtet? Sag das doch dann.
Ja. Ja.
Dann musst du ja auch,
also es geht nochmal nicht nur um die Verwurzelung im Verein, sondern auch am Ort.
Nee, ich meine, das ist ja, ja, also immer, ja, wenn du mir beipflichtest, darfst du einfach reinschreien.
Nee, das war die Überleitung zu Mainz jetzt.
Ja, das machen wir aber auch gleich. Aber wir müssen das jetzt erstmal die Emotionalität so ein bisschen.
Mainz hat auch gar nicht gespielt.
Das fällt dir jetzt auf.
Ja, tatsächlich fällt mir das erst jetzt auf. Ja, aber wir können ja trotzdem drüber sprechen. Was ich eigentlich noch sagen wollte, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, und das möchte ich auch nochmal betonen, ich habe es eben schon mal gesagt, aber vielleicht ist es so ein bisschen untergegangen in der Emotionalität. Wenn du dich als Trainer, wenn du diese Herangehensweise hast, deinen Karriereplan hast, finde ich, kann man in der heutigen Zeit einem Menschen keinen Vorwurf machen, einem Trainer keinen Vorwurf machen, aber sich dann hinzustellen und gerade bei so einem emotional auch vom Fantum her aufgeladenen Verein wie Frankfurt dann zu sagen, es ist eigentlich völlig beliebig, ob ich da bin oder da bin, das ist etwas, was eine Charakterschwäche ist, meiner Meinung nach, was einfach ein No-Go ist, etwas zu sagen. Selbst wenn du das so empfindest, dann hältst du einfach auch mal die Klappe,
ja,
und sagst, ey, danke für die letzten 3 Jahre, das war cool hier. Ihr habt alle mitgezogen, ihr wart klasse, ich gehe mit einem guten Gefühl, ich werde euch immer im Herzen tragen, whatever, für eine Floskel, das gehört sich so im Zwischenmenschlichen, und dann gehst du und machst woanders weiter. Aber so eine Aussage.
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, es kann einen schlimmer erwischen, es hätte auch Friedhelm Funkel sein.
Da reden wir gleich noch drüber. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung, dann freue ich mich sehr, Mara, dass du uns mal erklären kannst, warum es bei Mainz in der Rückrunde so gut läuft. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Heute geht's hier heiß her. Wir haben übrigens einen fantastischen Gast oder Gästin. Mara Pfeiffer ist da, Buchautorin, Sportjournalistin und Expertin für Mainz 05. Freue mich sehr, dass du da bist, Mara. Und wir machen genau in deinem Expertengebiet jetzt weiter. Wir reden nämlich über Mainz. Die haben ja in der Hinrunde relativ katastrophal gespielt und auch gepunktet, so dass man dachte, ja, Mainz und Schalke, da ist nur noch die Frage, wer steigt als Erster ab. Allerdings hat Mainz dann nochmal das Ruder rumgerissen, hat die sportliche Führung komplett neu aufgestellt und das hat Wirkung gezeigt. Und jetzt spielt man eine richtig, richtig gute Rückrunde, sodass man kurz, sag ich mal, vor einem knackigen Restprogramm eine sehr realistische Chance hat, aus eigener Kraft den Abstieg noch zu verhindern. Jetzt klär uns mal so ein bisschen auf. Wie ist das alles passiert und zu verstehen?
Ja, wie weit soll ich denn zurückgehen?
Was du
verantwortlich hältst. Fang mal mit Scholloy an.
Ja, also ich meine, der Start in die Mainzer Saison war natürlich denkbar katastrophal. Also damals, ich habe das alles schon sehr weit weggelegt in meiner Erinnerung, aber genau, damals war ja noch Achim Beyerlorzer tatsächlich Trainer. Die ersten beiden Spiele. Und ich würde, also um es mal nicht zu kompliziert zu machen oder zu weit zurückzugehen, ich würde im Nachhinein sagen, die sportliche Führung damals, also Sportvorstand Ruven Schröder und der Vereinsvorsitzende Stefan Hofmann, die hatten im Nachgang der Entlassung von Sandro Schwarz noch und was sich da so entwickelt hat, schon gemerkt, dass in der ganzen Wahrnehmung des Vereins sich Dinge verändert haben oder darin, wie der Verein wahrgenommen wird, so rum ist das richtig. Und es gab sehr viel so diese Diskussion, gibt es einen Mainzer Weg, was ist der Mainzer Weg, hat man diesen Mainzer Weg verlassen, und darüber wurde trefflich diskutiert und da waren sich auch nicht alle ganz einig. Ich würde sagen, und ich habe auch damals schon gesagt, als man Sandro Schwarz entlassen hat, das war also nicht nachvollziehbar zu diesem Zeitpunkt. Natürlich waren die Ergebnisse schlecht und natürlich war man in einer Abstiegsgefahr, aber ich fand alles das, worüber wir vorhin gesprochen haben, in den anderen Segmenten in Bezug auf Identifikation, Trainer und so weiter, das hatte man mit Sandro Schwarz. Sandro Schwarz war eigentlich für Mainz 05, muss man sagen, der perfekte Trainer, weil er ist ein Fachmann. Er hat leider Gottes in Mainz von Anfang an gerade so in der Anhängerschaft so diesen Ruf als Abstiegstrainer weggehabt, weil er eben mit der zweiten Mannschaft abgestiegen war. Aber man muss halt sagen, der ist mit der zweiten Mannschaft aus der dritten Liga abgestiegen. Also wenn ein Verein wie Mainz 05 seine zweite Mannschaft in der dritten Liga halten kann überhaupt, dann also ist das ja eigentlich schon ja sehr bemerkenswert, und dieser Abstieg hatte Gründe. Und er hat aber dadurch, dass er in einer Situation in den Verein gekommen ist, in der da sowieso sehr viel Unruhe war, hat er nicht so die Rückendeckung gehabt. Das ist jetzt mal ganz weit zurück. Dann hat man also Sandro Schwarz entlassen, dann kam Achim Beyerlorzer, dann gab es unter Achim Beyerlorzer ja auch so ein paar, ja, also sehr beeindruckende Ergebnisse, wo die Mannschaft dann plötzlich irgendwie sehr viele Tore geschossen hat. Insgesamt, also ich konnte mit der Spielentwicklung, wie auch immer, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Ich mochte nicht, wie da Fußball gespielt wird, und ich hatte auch, also man hatte dann zunehmend sowieso das Gefühl, irgendwas ist mit dieser Mannschaft schwierig. Probleme, die vorher schon bestanden, also dass beispielsweise ein Mateta sehr lange verletzt war, der in seiner ersten Saison in Mainz eine Riesenrolle gespielt hat, haben sich dann fortgesetzt. Und eigentlich würde ich sagen, in der Sommerpause, also gab es ja durchaus Gespräche mit Beyerlorzer, und man hat sich dann, so würde ich das interpretieren und so habe ich das damals auch interpretiert, nicht entschlossen, sich von ihm zu trennen, weil man quasi zeigen wollte, nachdem man sich von Sandro Schwarz zu früh getrennt hat, das ist jetzt nicht unser neues Ding. Ja, also wir sind jetzt nicht plötzlich irgendwie so ein Hire-and-Fire-Verein, sondern wir geben dieser Sache jetzt noch eine zweite Chance. Und das hätte man wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, hinterher ist man immer schlauer, besser, nicht gemacht. Dann gab es noch die Geschichte mit Soloy, die Geschichte mit den Stundungen, mit Corona und so weiter. Die Saison ist für alle sehr lang und sehr kompliziert. Ich kann es manchmal gar nicht glauben, dass alles das in einer Saison passiert ist. Und dann gab es aber die Situation, dass klar war, okay, irgendwas muss jetzt passieren. Also, weil wenn es so weitergeht, wird der Verein absteigen. Und dann haben damals der Aufsichtsratsvorsitzende, der mittlerweile das Amt auch nicht mehr innehat, Detlef Höhne, und der Sportvorstand Stefan Hofmann Gespräche aufgenommen mit Christian Heidel. Und Christian Heidel hat eigentlich ursprünglich gesagt, er macht das oder er kann sich das vorstellen, aber er möchte also nicht mehr der Mann in der ersten Reihe sein, sondern er kommt zurück und arbeitet mit Ruven Schröder zusammen. Das ist dann soweit nicht gekommen, weil man, ja, wie soll ich sagen, also mit Ruven Schröder innerhalb des Vereins vielleicht einen Ticken zu spät über die Pläne gesprochen hat, Christian Heidel zurückzuholen, sodass Ruven Schröder dann von sich aus gesagt hat, für ihn Ja, also das ist im Prinzip auch, wenn man versucht, das jetzt anders zu verkaufen, ein Misstrauensvotum und er möchte, also er beendet die Zusammenarbeit, Rufen Schröder hat den Verein dann verlassen. Dann stand man über Weihnachten erstmal ein bisschen doof da, weil Christian Heidel ja eigentlich eben in diese Rolle gar nicht rein wollte und der sich dann nochmal Bedenkzeit erbeten hat. Da haben hier, glaube ich, alle die Luft besonders angehalten, weil man halt plötzlich so dachte, wäre super cool, wenn also im nächsten Jahr dann einfach überhaupt niemand mehr da ist, der den Verein leiten kann, außer eben wieder diesem Aufsichtsratsvorsitzenden. Und natürlich, also waren ja auch noch zwei Vorstände da, aber überspitzt gesagt. Genau, dann gab es den Heiligabend letztes Jahr, an dem Christian Heidel sehr viele für den Verein sehr wichtige Telefonate geführt hat. Unter anderem hat er Martin Schmidt angerufen, den er natürlich noch gut kennt und von dem er wusste, dass er Lust hat, sich innerhalb des Fußballs zu verändern, also nicht mehr als Trainer zu arbeiten, sondern eher in einer strategischen Rolle. Hat den gefragt, willst du mein Sportdirektor werden? Dann haben die beiden mit Bo Svensson gesprochen. Bo Svensson war ja zum einen 7 Jahre Spieler in Mainz, zum anderen hat er dann die komplette Trainerausbildung gemacht, war dann in den verschiedenen Jugendmannschaften, hat zuletzt in Mainz sehr erfolgreich die U19 trainiert, ist dann weggegangen zum FC Liefering, hat hier viele sehr erstaunt. Ich habe die Zahnabdrücke, wie ich in den Tisch gebissen habe, als man lesen konnte, dass Bo Svensson den Verein verlässt, gibt es hier immer noch. Jetzt muss man im Nachhinein natürlich sagen, war es sicherlich gut, dass er zwischendurch mal 1,5 Jahre weg war, weil ihm das hier nochmal ein ganz anderes Renommee gibt. Das Mainzer Umfeld ist in den letzten Jahren, schwer zu sagen warum, sehr kompliziert geworden. Und Bo Svensson hat jetzt natürlich eine ganz andere Lobby, weil man ihn zurückgeholt hat, weil man auch Geld dafür in die Hand genommen hat, weil ganz klar war, man möchte diesen Trainer haben. Außerdem ist es so, dass Christian Heidel hier tatsächlich einfach alles verkaufen kann. Mein Lieblingsbeispiel aus der Wintertransferperiode ist, ich glaube, wenn Rufen Schröder meine beiden Neuverpflichtungen sind zwei Frankfurter und einer aus der zweiten englischen Liga, dann hätten die Leute einen Eimer gebrochen. Und bei Christian Heidel sagen die 05er und 05erinnen halt, ja, er wird es schon richten. Und das kannst du halt nicht lernen. Also das hat er sich natürlich erarbeitet durch die Jahrzehnte, die er vorher in Mainz gearbeitet hat. Ich meine, wer hat so eine lange Geschichte mit so einem Club? Und es gab dadurch im Umfeld einen Umschwung. Mein Monolog ist gleich zu Ende. Und es gab aber den Umschwung halt auch in der Mannschaft. Und Bo Svensson bemüht sich sehr darum, da immer von sich abzulenken und sagt, er musste eigentlich nicht viel machen. Es war alles da. Und die Mannschaft brauchte nur jemand, der das eben aufgreift und zusammenführt. Aber natürlich ist es so, dass er typmäßig einfach komplett reinpasst. Also er hat diese Mainzer DNA, da kann man von außen vielleicht irgendwie draufschauen und sagen, was soll das Gefasel immer mit DNA und Mainzer Weg und so, aber jeder Verein hat halt eben so ein bisschen sein Ding und das, wofür Mainz steht, dafür stehen eben diese drei, die jetzt wieder da sind, Christian Heidel, Martin Schmidt und ganz besonders eben Bo Svensson. Man hat dann auch transfermäßig wirklich kluge Entscheidungen getroffen, also dass man Mateta, der einfach ein Unruheherd geworden war, ich mache dem keinen Vorwurf, das ist ein junger Spieler, der hat sich das anders vorgestellt, aber dann muss man an einem gewissen Zeitpunkt sagen, es passt hier irgendwie nicht mehr und das hat man eben gemacht, man hat sich verstärkt, Bo Svensson hat Spieler, wenn man sich einen Leo Barreiro anguckt, den er schon in der Jugend begleitet hat, wo man wirklich einfach merkt, was es da für ein blindes Verständnis gibt, ja, der auch letztens so lustig gesagt hat in einem Interview, auf was für eine Art und Weise, wo Svensson eigentlich mit ihm spricht und wo er so gelacht hat und gesagt hat, also wir müssen eigentlich gar nicht so viel miteinander sprechen, wir kennen uns so gut, ich weiß so genau, was mein Trainer von mir will, das sind eigentlich totale Automatismen, die waren irgendwie schon da und ja, also es passt einfach, es ist eine sehr, sehr gute Situation im Moment, natürlich jetzt war am Wochenende kein Spiel, aber trotzdem hat man ja also sich nicht verschlechtert und es ist jetzt eine sehr realistische Chance da, tatsächlich die Klasse zu halten, was man mit, ich glaube, was war es, 6 Punkte, als Bo Svensson kam, 7 zum Ende der Hinrunde, also einen in Dortmund hatte er dann geholt und ja, jetzt also steht man in Gefilden von der Tabelle, von denen man sich sicherlich halt vor 3 Monaten so weit weggefühlt hat, dass eigentlich die Hoffnung nicht mehr wirklich da war, da nochmal aufzuschließen. Ist sehr angenehm, momentan diesen Verein zu begleiten.
Man muss es nochmal unterstreichen, glaube ich, weil diese 7 Punkte, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist historisch. Also das hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft mit 7 Punkten nach der Hinrunde noch den Klassenerhalt geschafft hat. Irgendwie Gladbach hat es mal mit 11 geschafft und dann auch nur in die Relegation. Also das ist schon, wenn sie das jetzt schaffen, und das sieht ja sehr vieles danach aus, also sie gehen jetzt gegen Werder auf jeden Fall nicht als Außenseiter ins Spiel, würde ich sagen, nach den vergangenen Ergebnissen, sondern schon wirklich in der Rolle, dass sie sagen, wir sind die Mannschaft hier, die reingeht und die den Gegner wieder ärgern will. Und das ist schon der Hammer, wie sie das in so einer kurzen Zeit auf links gedreht und dann umgedreht haben.
Ja, ich meine, man darf das nicht vergessen. Also als Bruce Svensson nach Mainz gekommen ist, war Mainz gemeinsam mit Schalke völlig abgeschlagen am Tabellenende. Und also seitdem sind die Entwicklungen natürlich total auseinandergegangen. Also es ist schon, ja, es ist so, in Mainz sind natürlich alle auch so ein bisschen verzückt, weil es 95, 96, also vor genau 25 Jahren, den bisher galt das immer so als der größte Abstiegskampf aller Zeiten, damals unter Wolfgang Frank, wo man also Letzter der Hinrunde war und dann Erster der Rückrunde, wo er damals in der Winterpause den Libero da im Verein abgeschafft und die Viererkette etabliert hat. Und das ist jetzt quasi, also es könnte der Jubiläumsklassenerhalt werden, nur war das natürlich damals die zweite Klasse und jetzt ist es die erste. Die Stimmung und das spielt auch ein ganz großes, eine ganz große Rolle. Ich meine, das kennt ihr auch alle von den Vereinen, an denen ihr dran seid. Ich fand das sehr bezeichnend, dass Christian Heidel in der Pressekonferenz, in der er also wieder vorgestellt wurde als neuer Mann, also er ist jetzt Vorstand Sport, Kommunikation und Strategie und Martin Schmidt eben Sportdirektor. Und Heidel hat ganz klar gesagt, er hat das beobachtet, was auch in Mainz im Umfeld passiert ist. Und er hat auch tatsächlich sich das mal angetan, sich in den sozialen Medien irgendwie anzuschauen, wie da in den letzten Monaten und Jahren über die Trainer und auch über anderes Personal im Verein irgendwie hergezogen wurde und was es da für einen Trash-Talk gab. Und das hat es in Mainz so einfach lange nicht gegeben. Ich meine, man kann sich da, ich kenne die Geschichten natürlich und gerade hier auch mit Frankfurt und so, man kann das immer alles belächeln und hier so mit Karnevalsverein und da dürfen noch die Gegner ihr Team ankündigen und so, aber ein bisschen hat halt das auch was mit der Mainzer Mentalität zu tun und da steckt schon so ein bisschen so dieses, man sagt immer, also die Leute kommen nach Mainz und verlassen es dann nicht mehr, also die Stadt annektiert so die Leute, die hier irgendwie herkommen und wenn das funktioniert und ein Stück weit kann man das bei Svensson ja jetzt für den Moment zumindest auch sagen, auch wenn er irgendwann mal in Dänemark alt werden will, dann ist das einfach ein Teil des Erfolgs dieses Vereins. Und was wichtig wäre perspektivisch natürlich, ist, dass diesmal Christian Heidel, und deswegen finde ich das gut in der Kombination mit Martin Schmidt, tatsächlich quasi es schafft, in seiner Amtszeit das an jemanden zu übertragen, der es dann also weiterführen kann, wenn er nicht mehr da ist. Aber also ich finde, Bo Svensson macht es in der Kommunikation auch sehr gut. Ich meine, ja, an allen anderen Standorten auch. Es ist hier natürlich seit fast einem Jahr nicht möglich, das Training zu schauen. Er nimmt die JournalistInnen da sehr mit. Er hat, finde ich, einen... Ja, also er hat auch so ein bisschen dieses, dass er an der einen oder anderen Stelle vielleicht gar nicht mal so bewusst, sondern einfach, weil es so typmäßig sein Ding ist, so ein bisschen so diese Mechanismen entlarvt, die da halt teilweise drin sind, wenn dann irgendwie von den Wochen der Wahrheit geredet wird oder was weiß ich nicht was. Also wie
ich muss mal kurz mal reingrätschen.
Ja, bitte.
Weil, liebe Mara, du redest jetzt schon so, als ob ihr was erreicht habt. Noch könnt ihr absteigen.
Ja, ja, klar, das ist aber, näher, das ist vollkommen richtig, aber das, was Mainz 05 erreicht hat, ist, wenn ein Abstieg jetzt passieren würde, und der kann, hast du vollkommen recht, nach wie vor passieren, dann würde aber nicht alles auseinanderfliegen, weder im Verein noch im Vereinsumfeld.
Aber wie wäre denn die Stimmung?
Ich wollte gerade sagen, weil ist die Enttäuschung nicht noch größer, wenn man so einen Kampf geführt hat, während ich meine Schalke, die haben seit 3 Monaten Zeit, sich auf die zweite Liga vorzubereiten. Auch emotional. Also,
erstens mal glaube ich, dass natürlich momentan bei den meisten emotional, also jetzt nicht bei den Verantwortlichen, sondern speziell bei den Fans, der emotionale Zustand schon so ist, dass man natürlich wieder dran glaubt. Das ist aber ja auch ganz normal nach so einer Geschichte. Ich glaube aber trotzdem, dass im Fanumfeld man das Gefühl hat, der Verein ist wieder das, ja, woran man eigentlich hängt. Also
ist das wichtiger als der Klassenerhalt, dass man diese Identität wieder spürt?
Also die Identität spielt schon eine sehr, sehr große Rolle, weil wenn man halt mal 3 Monate zurückschaut, dann hatte man weder das eine noch das andere. Also vor 3 Monaten ist man davon ausgegangen, die Identität ist irgendwie geschreddert und der Abstieg steht fest. Von daher gesehen, also hat man ja von 100%, die irgendwie emotional und in der Tabelle nicht mehr da waren, 50 ja auf jeden Fall schon mal wieder. Und darauf kann man dann aufbauen.
Mhm. Aber jetzt und hat man natürlich. Natürlich
wollen alle drin bleiben.
Jetzt hat man ja ein sehr knackiges Restprogramm, ne? Also jetzt Bremen, das Hertha-Spiel ist ausgefallen. Das sind Spiele, die muss man eigentlich gewinnen, weil danach hat man ja auch noch ziemliche Kaliber in Mainz. Sodass mein Gefühl immer ist, Rückrundentabelle, sind sie auf Platz 5, sie überperformen gerade so ein bisschen. Und so dieses Luis Holtbieske gerade, der ja damals im Abstiegsjahr auch mal gesagt hatte, so, ja, wir sind eigentlich schon nicht abgestiegen, die anderen
müssen Luis kämpfen. Holtby, den habe ich ja komplett vergessen, was macht der denn?
Der spielt England zweite Liga. Und also, weil der HSV dann unter Christian Titz damals diesen Aufschwung hatte, der zu spät kam im Gegensatz zu Mainz, aber da war dieses Gefühl auch schon, ja, wir sind auf einer Welle des Erfolgs, uns kann nichts mehr passieren. Dass man in Mainz jetzt irgendwie so ein bisschen, wenn man dann nochmal zurückgezogen wird, ja, weil du vielleicht dann merkst am Ende gegen die schweren Gegner vielleicht, oh, und die anderen, weiß man ja nicht, wie die noch punkten, so, oh fuck, jetzt wird's echt nochmal knapp, dass sich dieser Höhenflug auf einmal so, bam, dass man dann auch wieder abstürzt.
Also erstens mal ist der HSV in der Abstiegssaison da ja gar nicht mal so ein schlechtes Beispiel, was die Akzeptanz im Umfeld angeht. Akzeptanz natürlich, also in Anführungszeichen, weil Akzeptanz ein blödes Wort ist an der Stelle. Aber da hat man sich ja dann hinterher auch gesagt, meine Güte, hätte man sich die Kurve mit Bernd Hollerbach gespart, dann hätte es wahrscheinlich noch geklappt. Und dann sind entscheidende Spieler geblieben und es gab niedliche Videos mit Luis Holtby und irgendwie dem Dino und so weiter. Und alle hatten so das Gefühl, man geht irgendwie nächste Saison geschlossen irgendwie wieder hoch. Und das ist das eine. Also das kann ja tatsächlich auch was Verbindendes haben. Gab es nicht damals auch beim HSV sogar den Dauerkartenrekord oder weiß ich nicht was nach dem Abstieg? Also
ja.
Das finde ich an der Stelle sogar ein mutmachendes
Beispiel. Da wusste ja noch niemand
von ihr. Genau. Genau. Ja. Da ist man ja noch von einem kurzen Besuch ausgegangen. Und ja. Das andere ist, diese Geschichte mit dem, also ich bin sowieso, ich glaube nicht an diese Spiele muss man gewinnen, weil letztlich muss man jedes Spiel mit dem Willen reingehen, es zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt halt anschaut, welche Spiele Mainz 05 zuletzt gewonnen und welche verloren hat, dann war das nicht immer erwartungsgemäß. Also weil dann hat man zum Beispiel eine Partie zu Hause gegen Augsburg, klar, wegen einem individuellen Fehler, das passiert. Wenn es halt dem Torwart passiert, dann ist es immer besonders ärgerlich, aber das Spiel hat man halt verloren. Obwohl sicherlich vorher alle gesagt haben, Heimspiel gegen Augsburg, das muss man gewinnen. Dann ist man, ich glaube, wäre man damals auf 3 Punkte oder so ran gewesen. Andererseits hat man halt ein Spiel gegen Leipzig dann 3-2 gewonnen durch das Tor von Leo Barrero ganz am Ende. Und so gab es viele Ergebnisse. Ich will nur sagen, also die erwartbaren Ergebnisse sind nicht immer die, die dann am Ende auch rumkommen. Und die Gegner, die da jetzt am Ende noch kommen, das sind Gegner, die Mainz 05 in den letzten Jahren durchaus auch gelegen haben. Also gegen Frankfurt, glaube ich, haben alle eine Rechnung offen.
Weil alle, Frankfurt die ganze Bundesliga.
Nein, ich meine alle in Mainz.
ja, nee, schon klar.
Weil natürlich das Spiel in der Hinrunde, das war das erste Spiel in Mainz, was Frankfurt überhaupt gewonnen hat in der ersten Liga. Gut, das wird dann vielleicht auch das letzte bleiben und dann hat es halt keiner im Stadion gesehen. Aber also ich meine nur, in Frankfurt wollen die natürlich abliefern. Ich glaube tatsächlich auch, dass die beiden Leihspieler da ganz besonders abliefern wollen. Gegen Dortmund hat Mainz eigentlich in den letzten Jahren immer gut ausgesehen und nicht nur, weil Dortmund irgendwie nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hatte. Ich meine, in der Hinrunde war unter Bo Svensson, hat man auch einen Punkt geholt in Dortmund. Also es ist nicht so, dass Mainz gegen Dortmund immer nur gut ausgesehen hat, weil Dortmund ein Nickerchen gemacht hat oder so. Und klar hat man auch das Spiel gegen die Bayern, aber wer weiß, also das ist zu Hause, da muss man sich jetzt auch nicht irgendwie abschießen lassen. Also es ist alles drin, es kann noch in beide Richtungen gehen, es ist weder in die eine noch in die andere Richtung safe.
Ich möchte es vielleicht sogar nochmal taktisch unterfüttern, weil Mainz ist ja unter dem neuen Trainer extrem auf ein sehr gutes Pressing ausgelegt, die verteidigen nach vorne, sind schnell im Konter, aber haben jetzt auch nicht die höchste Passgenauigkeit, mögen es, wenn sie weniger Ballbesitz haben. Ich glaube, da sind so Spiele gegen ein angeknackstes Frankfurt vielleicht oder auch gegen Dortmund, für die es dann vielleicht noch um viel geht, vielleicht um nichts mehr. Das sind dann noch auch so Spiele, wo man sich einen Unentschieden oder einen Sieg rausholen kann. Und dann bin ich eher gespannt, was man tut, wenn jetzt Werder am kommenden Mittwoch sich komplett hinten reinstellt. Und vor allen Dingen auch das Spiel gegen, das Nachholspiel gegen Hertha, da kommt es dann auch auf das Timing an, wann das stattfindet, schlicht und ergreifend.
Absolut, aber ja, trotzdem ist es natürlich jetzt auch ein umgekehrtes Narrativ, wenn man sagt, dass die Spiele gegen Bayern, Frankfurt, Dortmund und Wolfsburg diejenigen sind, wo man sich die Punkte erhofft, weil rein qualitativ sind das nun mal einfach bessere Gegner und die gewinnen in aller Regel ihre Spiele gegen kleinere, sonst würden sie eben nicht so eine gute Mannschaft sein. Sodass meiner Meinung nach, ihr habt das gut dargelegt, es ist nicht komplett hoffnungslos, es kommt Mainz teilweise auch entgegen, aber Wolfsburg letzter Spieltag, da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es da um die Champions League geht. Wenn sie die schon erreicht haben, dann mögen sie ein bisschen abreißen lassen. Davor gegen Dortmund genauso hoch die Wahrscheinlichkeit, dass sie eventuell noch eine Chance haben auf Champions League und auf keinen Fall Punkte lassen dürfen. Frankfurt genau das Gleiche. Und Bayern wird vermutlich noch nicht deutscher Meister sein am 31. Spieltag. Also ich finde schon, dass das ein sehr knackiges Restprogramm ist.
Das stimmt. Aber es gibt ja sogar noch das Szenario, dass sie einfach nur mit den zwei Siegen gegen Werder und gegen Hertha den Klassenerhalt mit 34 Punkten schaffen. Deswegen ist die Ausgangssituation gut. Und ich würde da jetzt auch mal langsam so die Überleitung Richtung Hertha schubsen, weil ich glaube, das ist ja nochmal die Geschichte, weil wenn du guckst, wer ist da noch unten drin, wer ist da noch, den sie hinter sich lassen können. Klar, Bielefeld, die Werderaner können sie jetzt selbst aus eigener Kraft überholen. Köln, die Trainerwechsel ist ja auch verpufft, müssen wir auch noch kurz überreden. Aber auch vor allen Dingen die Hertha, bei der jetzt überhaupt nicht klar ist, wie es weitergeht und wann diese ganzen Spiele überhaupt stattfinden sollen.
Ja, das machen wir gerne.
Das ist genau der Punkt. Also wenn ich ganz kurz einen Satz dazu noch sagen darf, die Frage ist ja eben auch, was machen die hinten dran? Und also Schalke sind wir uns, glaube ich, einig, dass das jetzt erledigt, das Thema. Die können ja jetzt in der englischen Woche, glaube ich, auch dann tatsächlich rechnerisch absteigen. Dann sind Köln, die Hertha und Bielefeld aktuell alle noch hinter Mainz und Bremen ist jetzt mit dem Spiel am Mittwoch in Schlagdistanz. Und also um tatsächlich noch bis runter zu gehen auf den Platz 17, muss man ja bis zum Schluss im Prinzip schlechter performen als alle anderen da hinten dran. Und die Wahrscheinlichkeit halte ich im Moment für nicht besonders hoch oder das Risiko eher, weil es tatsächlich eben auch so ist, dass unter Bo Svensson diese Mannschaft, die zuvor unter allen Trainern, die sie hatte, immer nach zwei guten Spielen erstmal ein Spiel eben nicht mehr das auf den Platz gebracht hat, was man von so einer Mannschaft in Mainz, in so einem Verein einfach erwarten muss, nämlich mal zumindest eine Zweikampfschärfe und eine Laufbereitschaft und eben, ja, die dann ihre Tugenden nicht gebracht hat. Das ist jetzt weg und dass die nochmal so einbrechen, kann ich mir im Moment schwer vorstellen. Es ist natürlich
Wäre für mich kein Einbruch, muss ich sagen, wenn du gegen diese Mannschaften, weil Einbruch ist, wenn du
beim Mediamarkt den Fernseher einfach schnappst, obwohl die zuhaben.
Ja, zuhaben und du noch nicht bezahlt hast.
Das ist ein Einbruch.
Oder wenn du Eislaufen gehst, zu früh.
Sie müssen im Endeffekt noch zwei Spiele gewinnen und
darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass sie nämlich dass sie zwar eine vermeintlich komfortable Position haben und dass sie meiner Meinung nach, um eben diesem Restprogramm so ein bisschen an Schärfe zu nehmen, gegen Hertha und gegen Bremen sehr wohl unter Druck stehen, weil sie möglichst da nämlich die Punkte holen müssen.
Und ich werfe mal eine Überleitung rein zur nächsten Partie, denn das Spiel Leverkusen-Köln, wer es gesehen hat, 3-0 für Leverkusen. Und jetzt denkt man, die Kölner stehen schon fast als zweiter Absteiger fest. Und ich sage euch, da irrt ihr euch. Dann habt ihr nämlich das Spiel nicht gesehen, weil Köln war fucking stark. Köln war sehr, sehr stark. Doch, Tobi, Köln war stark. Wir haben ja immerhin gegen Leverkusen gespielt. Leverkusen war auch stark. Aber Köln hat nicht gespielt wie ein Absteiger. Das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Mhm. Leverkusen hat Köln einfach zu Hause ausgekontert. Köln hatte aber eine Spielanlage, wo ich sage, da kannst du sogar aus dieser Partie gestärkt herausgehen. Und ich habe Köln noch nicht als Absteiger verbucht.
Wäre auch tabellarisch Quatsch, weil sie haben ja noch alle Chancen.
Ja, aber
Köln war zum Beispiel in dem Spiel gegen
Mainz auch zweitschlechtes Torfeld.
War wahrscheinlich sogar die bessere Mannschaft am Ende. Und wenn man halt Spiele abliefert, in denen man eigentlich gut oder vielleicht in Einzelfällen auch sogar besser ist als der Gegner und trotzdem immer verliert. Also auch das wird ja dann zu einem Problem. Und das hatte Köln jetzt nicht zum ersten Mal, also dass man nicht das Gefühl hatte, die sind total chancenlos. Die hatten ja, glaube ich, auch deutlich mehr Torschüsse als Leverkusen und so weiter. Aber wenn dann halt am Ende trotzdem die Null steht, sowohl bei den Toren als auch bei den Punkten, dann hat es halt auch leider nichts gebracht.
Frage an Tobi. Darf ich dir eine Frage stellen? Und dann kannst du ja vielleicht antworten. Frage, ja. Und dann denken die Leute, ich habe dir die kluge Frage gestellt, aber wolltest du eigentlich genau das gleiche sowieso auch ohne die Frage sagen? Mhm. Ich frage auch dich ganz explizit, weil du das ja auch immer wieder sagst und ich das von dir übernehme. Bei dem Spiel jetzt Leverkusen gegen Köln, da war Köln durch die Negativserie, die sie jetzt zuletzt hatten, in der Drucksituation, dass ein Unentschieden eigentlich zu wenig ist und dass sie quasi jetzt ihre Chance auch ein bisschen mehr in der Offensive nutzen müssen. War das etwas, was Hannes Wolff, dem Trainer Leverkusens, bewusst war? Und deswegen hat er bewusst gesagt, ey, lass uns Köln mal ein bisschen mehr den Ball geben. Wir haben mit Diaby und Bailey zwei sauschnelle Spieler auf den Flügeln. Kontern wir die doch mal aus, wenn wir die Gelegenheit mal haben, gegen den Gegner spielen zu müssen, der seinerseits kommen muss. Ist das in dem Spiel passiert oder ist das, hat das andere Gründe?
Ich glaube nicht so bewusst, wie du es jetzt darstellst, aber seit Hannes Wolf ja in Leverkusen übernommen hat, hat er als allererstes gesagt, so Leute, vergesst jetzt mal dieses Ballbesitzspiel ein Stück weit, vergesst mal dieses Offensivdenken, sondern wir gehen jetzt erstmal komplett auf Stabilität. Wir gucken, dass wir Fünferkette hinten und dann möglichst ganz, ganz stabil stehen, wenn der Gegner den Ball hat, gar kein so hohes Pressing. Und da haben sie das Glück gehabt, dass sie mit der ersten Chance nach 5 Minuten war es, glaube ich, 1-0 in Führung gegangen sind. Und dann kam das halt, glaube ich, so zusammen, dass man gesagt hat, der Gegner kann den Ball haben. Und die Kölner haben ja auch was damit anfangen können. Aber auch Funkel wird da sich keinen neuen Kader schnitzen können. Also die haben halt einfach riesige Probleme. Die haben keinen Stürmer. Die haben niemanden, der Tore schießt. Und sie haben niemanden, der Tore vorbereitet, wenn jetzt so ein Spieler wie du da auch noch ausfällt. Dann, wenn du beides nicht hast, dann ist natürlich doppelt blöd.
Da bin ich bei dir. Aber es wird jetzt tatsächlich für Köln schwierig. Du hast es auch gesagt, Friedhelm Funkel. Die Patrone hat zumindest im ersten Spiel nicht gezündet. Aber was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist dieses Interview von Friedhelm Funkel, was er nach dem Spiel gegeben hat, wo er dann versucht hat zu umschreiben, dass ja mit Diaby und Bailey eben zwei schnelle Spieler auf den Flügeln sind. Und es ging irgendwie darum, dass er dann so ein bisschen kam ins Stottern und hat dann gesagt, ich kann das jetzt nicht so beschreiben, weil gewisse Worte, heutzutage darf man die nicht mehr sagen. Wo man so ein bisschen Fragen zurückgelassen wurde, okay, welche Worte wollte er denn jetzt benutzen? Das war irgendwie so ein bisschen komisch. Man konnte das im Gedanken ausfüllen und sich überlegen, okay, welche Worte waren das? Aber was am Ende des Tages stehen bleibt, dass er sich schon direkt selbst ein bisschen beschädigt hat in der öffentlichen Wahrnehmung, weil natürlich die Leute denken, oh, warte mal, ey, wie hast du das jetzt gemeint? Das ist natürlich jetzt, also jetzt mal rein, wenn ich jetzt mal aufgrund auch der Kürze der Zeit mal diese Debatte, die man da jetzt noch führen könnte, zu den offensichtlichen Themen, mal kurz beiseite lasse und jetzt nur darüber rede, was das für Konsequenzen hat, dass diese Debatte eventuell auf Köln ja nochmal negativen Einfluss hat.
Ja, weil er ja auch sich die Kritik an ihm ist ja auch von Fansseite auch, dass er ja einfach so eine sehr einfache Lösung ist, auch so ein altbackener Trainer so. Es ist die wenigst kreative Lösung, die du da präsentieren kannst in so einer Situation. Ein Trainer, der eigentlich schon aus dem Ruhestand ist, zurückzuholen. Und dieses Altmodische hat, dieses vielleicht auch, dass seine Zeit vorbei ist, hat er mit diesem Interview quasi unterstrichen. Ich unterstelle ihm nicht mal, dass er da was wirklich Rassistisches wollte, aber dass er halt da so eine Denkweise bedient hat, die früher und auch teilweise heute noch bei Verantwortlichen im Fußball so stark sind, die halt sagen so, farbige Spieler haben die und die Eigenschaften, sind schnell oder sowas. Was dann natürlich mit der Wahrheit gar nicht so stimmt. So, wo man dann halt einfach so eine Schablone drüber legt. Das hat er damit so ein Stück weit getan. Und das hat ihn so ein Stück weit enttarnt, dass er dann noch so ein Denken hat, was einfach nicht zielführend ist im 21. Jahrhundert.
Ich finde, die Diskussion ist tatsächlich auch fast weniger, was für einen Begriff wollte er umschiffen, weil den hat er zumindest umschifft. Ich finde das, was super ärgerlich ist, einfach, dass nach diesen Geschichten immer diese total inhaltsleeren Non-Pologies irgendwie rausgehauen werden, anstatt dass man sich einfach tatsächlich mal damit auseinandersetzt. Und das wäre an dem Punkt so einfach gewesen zu sagen, ja, es gibt Alltagsrassismen, es gibt Vorurteile, die sind in uns drin, es gibt einen strukturellen Rassismus und ich bin da einer Denkweise auf den Leim gegangen, der Tobi hat es gerade angesprochen, nämlich dieses Vermeintliche im Kopf zu haben, was vielleicht mal eine Zeit lang irgendwie fälschlicherweise galt, ein schwarzer Spieler rennt schneller als ein weißer Spieler, was einfach dummes Zeug ist, und sich dann einfach ganz klar hinzusetzen und zu sagen, ich bin mir dieser Problematik bewusst und es tut mir leid, anstatt anzufangen mit diesem üblichen, alle, die mich kennen, wissen, dass ich es so nicht gemeint habe und die afrikanischen Spieler haben mich früher Papa genannt, wo ich mir so denke, Alter, also das kann doch irgendwie 2021 nicht wahr sein, dass es immer diese Abwehrmechanismen gibt. Und insofern, finde ich, hat er sich und auch den Verein da ganz klar beschädigt. Und ich finde es schon auch ein Stück weit wichtig, dass man diese Diskussion dann führt.
Also meint ihr, da kommt noch was nach?
Oder ist ich glaube, er, er hat sich mittlerweile entschuldigt. Auch er hat, glaube ich, noch mal ein Statement rausgebracht und sich jetzt dafür entschuldigt. Das erste Statement war ja eher so nicht eine richtige Entschuldigung. Es war ja eher so, ja, wenn es mal falsch verstanden wurde, dann tut mir das leid. Also sozusagen, dass die Schuld eher bei dem ist, der es falsch interpretiert hat. Ich glaube, da gab es jetzt, habe ich irgendwo gelesen, zumindest eine Überschrift, dass er sich jetzt entschuldigt hat. Jetzt mal unabhängig von dieser Causa, muss man aber sagen, dass das natürlich jetzt ein Fass ist. Ich glaube, das ist auch das, was Tobi meinte, was jetzt aufgemacht wurde, was Köln natürlich nicht hilft. Ich stimme zwar nicht zu der Narrative, dass der schon im Ruhezustand war, weil der hat ja in der letzten Saison, glaube ich, noch Düsseldorf trainiert. Also so lange kann er nicht innerhalb von einem halben Jahr komplett verlernt haben, wie man Fußballtrainer ist. Aber es hilft einfach Köln in der jetzigen Situation, hilft es natürlich einem Abstiegskandidaten nicht, dass der neue Trainer, der gerade sowas wie Euphorie und weiß ich nicht was entfachen soll, dass der direkt einen Shitstorm auslöst, ist natürlich das denkbar Ungünstigste. Und da sind die natürlich schnell daran, ist dem gesamten Verein schnell dran gelegen, das möglichst beiseite zu legen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, weil wir wissen alle, so ein Shitstorm, der kann auch höhere Wellen schlagen und dann wenn Worst-Case-Szenario für Köln wäre dann vielleicht sogar auch konsequenterweise richtig, weiß ich nicht, müsste man gucken, wie man sich da positioniert, ihn nach einem Spiel wieder auf die Straße zu setzen und einen neuen Trainer zu suchen.
Aber das hätten sie eigentlich dann jetzt schon machen müssen. Und deswegen werden sie das nicht tun. Deswegen ist die Frage eher, ob eventuell vielleicht in Spielerkreisen, weil das ist ja auch noch mal eine andere Generation, die jüngeren Leute sind sehr viel sensibler auch mit diesen sprachlichen Themen. Und sensibler meine ich jetzt nicht im Sinne von irgendwie weinerlicher oder sondern sehr viel achtsamer, wäre vielleicht das bessere Wort, achtsamer bei diesen Themen, als es vielleicht früher der Fall war. Und dass er vielleicht auch einen Rückhalt in der Kabine dadurch ein Stück weit verlieren könnte.
Da muss ich auch sagen, ich meine, der ist so lange im Geschäft, auch vor 20 Jahren, das, was auch immer er sagen wollte, jetzt auch vor 20 und 30 Jahren nicht sagen können. Das ist jetzt nicht irgendwie eine neue Political Correctness, die aufgekommen ist, sondern das war einfach. Das war noch nie salonfähig, ehrlich gesagt, das, was er gesagt hat. Also das wundert mich. Hätte er jetzt, er wollte ja nicht sagen, das sind Zigeunerschnitzel. Darum geht's doch gar nicht. Also das wollte er doch nicht sagen, sondern
ich glaube, dass es früher ein bisschen anders war. Früher haben Reporter Anthony Yeboah irgendwie gefragt, sie leben ja wie so ein deutscher Musterbürger, weil er ganz normal in einem Haus gelebt hat, so ungefähr.
Ja, klar, das ist dieser Alltagsrassismus. Aber er wollte ja wirklich einen rassistischen Begriff wahrscheinlich sagen. Aber ja.
Gut. Ich finde aber auch deswegen tatsächlich den Begriff Shitstorm an der Stelle falsch, weil er kriegt eine berechtigte Kritik, das hat eigentlich mit einem Shitstorm nichts zu tun, dass auch die dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht überbordet, das ist nochmal was anderes, aber erstmal ist es so, dass es eine Kritik gibt, die ja so also einen Hintergrund hat.
Ja, dann lass jetzt mal das Spiel gegen Leipzig noch schief gehen und Bielefeld spielt gegen Schalke, Mainz gegen Werder sind zwei durchaus gewinnbare Spiele, dann bist du plötzlich 7 Punkte vom Nicht-Abstiegsrang. Und das bei nur noch 4 ausstehenden Spielen. Das ist schon brutal für Köln im Moment.
Ja, absolut. Köln ist in einer richtigen Drucksituation, weil eben auch die anderen ja punkten. Selbst Bielefeld ist nach dem Trainerwechsel wieder für den einen oder anderen Punkt gut. Die spielen jetzt auch noch gegen Schalke, Bielefeld. Schalke hat eine Euphoriebremse bekommen nach der klaren Niederlage. Die hatten ja nach dem Sieg auch noch gesagt, so, da kommt noch ein Sieg und noch ein Sieg. Die sind jetzt wieder auf dem Boden der Tatsachen. Also da hat Bielefeld auch alle Chancen, das Spiel noch mal zu gewinnen. Und in der Phase der Saison geht's halt um jeden Punkt. Wenn Bielefeld auf 30 kommt mit einem Sieg und so, also damit setzen die Köln natürlich gehörig unter Druck. Also es ist super, super spannend im Abstiegskampf. Liebe Zuschauer, unsere Zeit ist leider vorbei. Wir haben das heute so gemacht, wie wir das schon häufiger mal gesagt haben. Wir verabschieden uns oder haben uns vor langer Zeit schon davon verabschiedet, jetzt jedes Spiel gleichberechtigt zu besprechen. Es gibt dann einige Schwerpunktthemen bei uns. Heute war das Mainz, das fand ich sehr erfrischend, weil wir eben gar nicht so oft die Möglichkeit haben, auch mal über einen Verein wie Mainz zu reden.
Ja, weil es einfach keine Fans gibt. Sorry. Kleiner Spaß, Mara.
lieben Dank, Mara, dass du uns bereichert hast, heute beehrt hast. Und nochmal der Hinweis auf deine Bücher. Willst du nochmal kurz den Titel sagen?
Man kann aktuell beispielsweise den zweiten Mainz 05-Krimi Vergiftete Hoffnung oder die Fußballfibel zum FSV Mainz 05, die ich mit dem Olli Heil zusammen gemacht habe, kaufen.
Super. Kauft Bücher, lest Bücher und fangt mit Maras Büchern an. Wir werden jetzt im Anschluss eine Sendung aufzeichnen zu den aktuellen Geschehnissen rund um die Super League und die Champions League Reform.
Laden wir dann auch gleich hoch.
Oder? Und das laden wir, sobald das fertig ist, laden wir das hoch. Also, das wird auf jeden Fall heute noch besprochen. Das war's für Bundesliga für den Moment. Noch ein kurzer Hinweis auf das, was jetzt bei euch folgt. Da kommt nämlich der Game Talk. Und im Anschluss um 22 Uhr, wahrscheinlich ein kleines bisschen später, zockt Denzelmann für euch live Open Transport Tycoon Deluxe. Mit diesen Worten, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.